Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einem Film widme, der mich seit meiner Jugend begleitet und den ich einfach seitdem irgendwie immer wieder gerne gucke. Und man kann ihn heute ein bisschen verurteilen. Er ist nicht wie Zurück in die Zukunft eine Perle, sondern er ist irgendwie schon durchaus was Besonderes. Aber es ist halt ein Film, er ist ein Guilty Treasure, sag ich mal. Ne? Und es geht nämlich um den Masters of the Universe Kinofilm aus dem Jahr 1987. Und wenn ich den bespreche, dann möchte ich der mit den blonden Haaren sein. Aber um das zu tun, brauche ich natürlich auch noch den mit dem lila Haarteil. Hallo Raphael.
Ich habe die Macht.
Raphael, möchtest du mein Man at Arms heute sein?
Nein, ich möchte ein Skeletor sein. Dann machen wir die berühmte Tanzszene.
Ach, hervorragend, oder? Ja, wir beide haben uns hier zusammengekabelt, um, wie gesagt, über den Film aus dem Jahr 1987 zu sprechen. Frage vorab, warst du ein He-Man-Spielzeugkind?
Ja, natürlich. Ich war früher als Kind sehr viel und sehr oft und sehr lange im Krankenhaus und ich habe sehr oft dann He-Man gekriegt. Und es gab in meiner Heimatstadt beim Kinderarzt um die Ecke war ein Spielzeuggeschäft. Und wenn viel Scheiße war und mit viel Blut abnehmen, dann durfte ich mir danach immer was aussuchen.
Oh, super. Ich hatte es ähnlich. Ich hatte es ein bisschen ähnlich. Also weniger Arzt, aber dafür mit, meine Mutter hatte damals einen neuen Mann kennengelernt und der hat sich Gott sei Dank, um sich bei mir einzuschleimen, hat er mir Masters of the Universe Figuren gekauft. Ah, immer bin ich traurig. Und ich hatte dann auch noch so die doppelte Sache, weißt du, so, ich bin so ein bisschen so zwischen Großmutter und Mutter quasi aufgewachsen. Mal ein bisschen da und so hatte ich immer mit dem schlechten Gewissen der anderen, die hatte ich immer Figuren, da konnte man immer Figuren rausleiern, weißt du. Es waren die 80er, mein Gott, wer will's verurteilen. Weißt du, was ich aber nie hatte?
Alles verjährt. Was denn?
Alles verjährt, eine Burg. Ja. Ich hatte nie eine Mastersburg.
Und jetzt habe ich dann in deinem Doku gesehen, $30, heutzutage würdest du denken.
Ja, ne? Ja. Wahnsinn, oder? Die haben das Ding ja jetzt nachgebaut. Es gibt ja irgendwie von Snake Mountain so eine Riesenreplik, die du jetzt über ein Crowdfunding kaufen konntest für ein Taui. Muss man sich mal überlegen, für Tausender.
Aber ich glaube, ich hatte von meinem Cousin damals, habe ich Snake Mountain gehabt.
Ich habe mit Snake Mountain auf jeden Fall gespielt, weil ich weiß, dass ein Kumpel aus der Nachbarschaft das hatte. Der hatte die Burgen und da war bei Snake Mountain, konntest du doch die Schlange abnehmen und hattest doch da dieses Sprechmikrofon da drin. Du hast doch dann quasi in den Kopf der Schlange gesprochen und hattest dann so mit so eine Voice.
Dann hatte ich was anderes. Ich hatte irgendwas, da konntest du die Hand reinstecken. Und dann hattest du dann auch irgendwie so eine Schlange oder sowas, die dir bewegt hast.
Du, das war eine andere traurige Gestalt der Geschichte.
Das hatte mit dem Snake King zu tun. Der Typ, der, wenn du die Haut
King Hiss war das, ne? Genau. Das war bei King Hiss irgendwas,
ja. Ja, die war auch kleiner. Die habe ich von meinem Cousin gehabt, aber die großen Burgen nie.
Das war ja Grayskull und Snake Mountain im Prinzip. Und dann gab es ja dann noch später noch mehr davon. Aber diese Burgen, das war immer so ein Trauma, dass ich die nie bekommen habe. Und dann habe ich, da kann ich mich noch erinnern, an einen Weihnachten, da habe ich mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, es gibt auf jeden Fall ein Roboterpferd, was auf der Seite der Guten waren.
Ja, gibt es zwei.
Streetor oder böse. Irgendwie so? Ja, auf jeden Fall habe ich das Gute haben wollen, Streetor oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das mir gewünscht zu Weihnachten und ich habe das Hai-Fahrzeug von den Bösen bekommen, von meiner Mutter. Ne, ohne Scheiß, das ist auch so mit so einem Haikopf vorne dran. Und ich weiß noch, das muss 87 oder so gewesen sein. Und ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt hat, ach, als ich da heulend stand, weil es das falsche Spielzeug war, sagte sie, ach komm, irgendwann hast du es vergessen. Nee, offensichtlich nicht.
Ich hab's gefunden, das war nicht mit Finger reinstecken, das war hier Mars of the Universe, Wilde Horde, Fright Zone. Mit
ach, Drache. Das war's, Hordak, ne?
Ja, das hatte oder? Ich.
Ja. Aber ich wollte, du hast meinem Drama gelauscht, oder? Dass ich nach 33 Jahren immer noch nicht vergessen kann, dass man mir den Haikopf statt das Pferd geschenkt hat.
Ja, also wie gesagt, kann man sich ja heute alles nachkaufen.
Ja, ich habe es damals dann in der Phase, wo das alles mich dann irgendwann nicht mehr so interessiert, habe ich das leider alles meinem damals kleinen Cousin geschenkt. Und der hat es dann auf dem Flohmarkt verkauft, meine ganzen He-Man-Spielzeuge, um sich davon dann ein Handy zu kaufen.
Weißt du, was ich bereue? Ich habe das meiste gegen Teenage Mutant Ninja Turtle-Figuren ausgetauscht.
Oh.
Die sind nichts mehr wert. Die He-Man-Figuren, die wären sogar was wert. Okay, die schwitzen würden mittlerweile das Gummi, da tritt Flüssigkeit aus, die kleben. Aber ich hatte so viel viel Scheiße. Ja, ja. Man vergisst so viel. Und letztens habe ich mir einfach mal so eine Liste angeguckt mit den Bildern. Das hat dich, das hat dich, das hat dich, das hat dich.
Das ging bei, das war bei mir auch so. Transformers, Mask, sowas. Aber halt, He-Man war viel. He-Man hatte ich wirklich viel. Später hat man ja auch rausgestellt, dass die alten Spielzeugfiguren, dass diese Köpfe, die waren ja so, also die Gummiköpfe, die du so eindringen konntest, dass die auch ein bisschen giftig gewesen sind.
Hat uns ja nicht geschadet, ne?
Na, mir schon. Ich hatte Asthma. Ich hatte eine kurze Zeit in meinem Leben schwere, auf einmal Asthma und habe wirklich Erstickungsanfälle gekriegt. Und dann sind diese Spielzeuge aus irgendeinem Grund dann quasi im Keller gelandet und auf schlagartig hatte ich das nicht mehr.
Na, ich hatte
auch nie wieder.
Ich hatte vorher Asthma, also von daher. Ja,
ich hatte irgendwie, ne, ich habe anscheinend irgend so eine toxische Menge erreicht an Spielzeugen. Hier, Stinkor.
Hättest vielleicht deine nicht dran lutschen dürfen.
Deine 100. Figur.
Hätte ich nicht dran lutschen dürfen. Ja, ja, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwann, da erinnere ich mich sogar noch dran, ich hatte, das war so eine große Wespe, der Typ.
Ja, Bassoff. Ne?
Und den habe ich wohl beim Spiel mal verbuddelt und 2 Jahre später habe ich den wiedergefunden.
Echt?
Ja.
Geil.
Gar nicht mehr dran gedacht, das wäre gerade, ach ja, das ist ja deiner. Super. Fand ich damals total geil.
Ich habe auf jeden Fall, als die Figuren dann so, also die Figuren waren ja das eine, dann natürlich die Zeichentrickserie, die von Filmation.
Und die Comics, die auch in den Packungen immer die Hintergrundgeschichte von jedem Charakter erzählt
haben. Die waren super, die Comics waren tatsächlich, also eigentlich war ja die Zeichentrickserie eigentlich ein bisschen schlecht und oberflächlich, wenn man das mal so betrachtet. Ne? Die Comics, die beigefügten Comics waren viel interessanter und natürlich die Europa-Hörspiele.
Ja,
die waren toll, ne? Die habe ich geliebt.
Ja, ah. Aber bezüglich die Serie war schlecht. Also einen der Schreiber kennen wir ja, ne?
Ja, der hat nachher noch eine Sache mit einer Raumstation gemacht. Ne? Nein, also was heißt
das? Da sind Parallelen.
Vielleicht so geschichtlich gar nicht mal, aber so die, wir haben ja schon beim Ghostbusters-Cast drüber geredet, dass Filmation ja eher dazu geneigt hat, ein bisschen Recycling und ein bisschen sparsam zu animieren. Ne? So kann man es doch nennen, oder?
Ja, so könnte man es nennen, ja.
Ja, ja. Und dann gab es diesen Film. Und ich weiß noch, dass ich den damals auch als Kaufkassette geschenkt bekommen hatte und den so bei mir immer am Fensterbrett habe liegen gelassen und dann irgendwann sind die Bänder kaputt gegangen, weil die Sonne die ganze Zeit drauf geknallt hat. Hat mich auch bis heute traumatisiert. Siehst du, auch fast 30 Jahre her. Von wegen, das vergisst du.
Ja, das habe ich nur bei einer Doctor Who DVD. Die hat auch die Sonne einmal nicht überlebt.
Ja, ist Gott da noch eine Kassette, eine VHS-Kassette.
Ja. Mir. Beides. Es ist genau wie Haustiere, die dürfen nicht so lange in die heiße Sonne gelegt werden.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass ich diesen Film deutlich später gesehen habe, also irgendwann so wahrscheinlich, da war ich schon zweistellig vom Alter. Und damals als Kind habe ich ihn total cool gefunden, auch wenn er natürlich nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte. Und danach ist mir der, habe ich den irgendwie, es ist wirklich so ein Guilty Treasure bei mir, weißt du, dass ich den immer mal wieder geguckt habe, auch mit Kumpels, weißt du, alle paar Jahre landen wir irgendwie bei dem Film und gucken den und der, so ist der irgendwie immer da gewesen tatsächlich, wie, der ist schon immer da gewesen, wie der, wie auch so die alten Turtles-Filme so ein bisschen sind, also ist irgendwie so etwas, was wirklich hängen geblieben ist.
Muss ich allerdings sagen, ich habe mir erst mal überlegt, wann hast du den das letzte Mal gesehen? Ich konnte es an einigen Ereignissen so ein bisschen festmachen, unter anderem mit dem Wohnort. Ich habe den über 20 Jahre nicht mehr gesehen.
Und du hast ja, wir haben beide letzte Woche ja die Blu-ray bestellt. Deine kam an.
Nein, ich habe die DVD, die war schneller.
Ach, du hast die DVD, ich habe die Blu-ray bestellt. Mir ging es tatsächlich um den Audiokommentar vom Regisseur in erster Linie. Und ja,
der ist auch drauf.
Jetzt nicht da. Ja, bei dir ist, ich hätte mir dann die DVD kaufen sollen offensichtlich, weil die Blu-ray ist bis heute noch nicht angekommen.
Also ich kann zum, da habe ich dir ja schon was zugeschrieben vorher. Der Regiekommentar ist ganz viel mit, ja, also hier ist rotes Licht, Kontrast zum blauen Hintergrund, das ist Absicht, auch das Ausgangsschild ist Absicht und diese Reflexion von der kleinen roten Lampe da, das ist auch Absicht.
Ich habe letztens ein Interview gesehen, gelesen von Gary Godard, der Regisseur und Mitdrehbuchautor dieses Films ja ist und der verteidigt den ja wirklich bis aufs Blut, bis heute, ne? Also, dass er den, was hätte man machen können, hätte man mehr Geld gehabt und das, er sagt ja auch so grundsätzlich, er weiß, dass das natürlich nicht werkgetreu ist und so, aber er hat halt das Beste draus gemacht, was er konnte mit den finanziellen Mitteln, die er für diesen Film zur Verfügung hatte. Aber ich bin immer wieder überrascht, das war tatsächlich sein einziger Spielfilm, den er bis heute gemacht hat. Ne?
Ja, und man also, muss auch wirklich sagen, das war auch sein erster. Generell seine erste Regiearbeit überhaupt.
Ja.
Und man muss einfach sagen, der Film tut an einigen Stellen sehr weh.
Ja.
Aber wenn man bedenkt, die Geschichte dieses Films, der Film war schon bevor die erste Klappe gefallen ist, dem Untergang geweiht.
Ja. Die Rechte lagen, also Canon hat es verfilmt. Canon kennt man heute nicht mehr, aber man kennt das Logo noch. Im Prinzip am prominentesten wird es wahrscheinlich durch die Robocop-Filme sein, ne? Das war so in den 80er Jahren irgendwie so eine, ja, so ein bisschen so eine Trash-Film-Firma, die auch geile Sachen gemacht hat, aber auch schon manchmal auch ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Budget, aber irgendwann haben die sich halt überhoben und sind dann in den frühen 90er Jahren pleite gegangen.
Vor allem haben,
bei Robocop 3 sind sie, glaube ich, pleite gegangen.
Vor allem haben sie viel beschissen. Also, ja, ich kann jedem die Dokumentation Electric Boogaloo empfehlen. Das ist eine Dokumentation über Canon-Films.
Ja.
Und auch bei dem Film haben sie es gesagt, ja, okay, Mattel und Canon stemmen die Kosten zusammen. Jeder zahlt die Hälfte. Und dann hieß es so jetzt, erstmal zahlt Mattel die erste Hälfte.
Ja.
Und als dann Canon dran war, ja, also, ja, ich weiß ja nicht.
Ja, die waren auch bekannt für schwierige Produktionsbedingungen und das auch aufgrund von irgendwie Geldern, die zugesagt wurden und dann nicht kamen, teilweise Jahre an so einem Film gedreht wurde. Bei dem, wem war es ja ähnlich. Robert Duncan McNeil hat ja mal gesagt, er hat, dass die fast 2 Jahre immer wieder irgendwie an diesem Film gedreht haben, ne, weil es so ewig lang gedauert hat, bis die Dinge dann so in die Gänge gekommen sind und realisiert sind und Nachdrehs und so. Und ja, die waren schon auch wirklich ein bisschen dafür bekannt. Auch so, wie war das? Ich habe in dieser Doku habe ich auch gehört, sie waren auch Vorreiter, was kreative Buchführung anging. So ein bisschen. Ja, da ist in Malaysia ein Filmset abgebrannt. Das gehört also eigentlich rechnerisch ein bisschen dazu. Und,
genau. Ja. Beziehungsweise auch immer Resteverwertung von Filmen. Also es gab tatsächlich sollte einen zweiten Teil von Masters of the Universe geben. Die Pläne, wie das Drehbuch ausgesehen hat, da habe ich 2 Varianten gehört. Eine davon war wieder auf der Erde und He-Man tarnt sich als Footballspieler und Skeletor will in die Politik gehen. Der Film hätte nur 4,5 Millionen gekostet.
Ja.
Und die Reste, die von dem Produktionsdesign, also von den schon gefertigten Props und sogar von He-Man gedrehte Szenen, wurden dann, das war dann He-Man und Spider-Man, da hatten sie auch die Rechte dran.
Ja.
Daraus ist dann der Van Damme-Film Cyborg geworden, für den sie nur 500.000 Euro Dollar ausgegeben haben.
Ja, unfassbar. Und das haben, dadurch haben sie, sind sie später auch immer mal wieder verklagt worden, weil dann plötzlich Szenen für Dinge, die gedreht wurden, in anderen Filmen wiederverwendet, recycelt wurden und die Leute davon nichts wussten. Ne?
Ja.
Da gibt es ja auch so Stories, dass Darsteller plötzlich, ohne das je zu wissen, Szenen mit denen in anderen Filmen auftaucht. Natürlich sind sie nie bezahlt worden und so, ja. Ja, die wussten schon wie. So lange, bis die 90er kamen und sie pleite gegangen sind.
Oh.
Ja, so ein bisschen.
Also kurz nach dem Film.
Ja, so ungefähr. Aber das war ja das Hauptproblem, ne? Dass man das eigentlich adäquat nicht so, man hatte halt die Serie, man hatte das Spielzeug, was gerade so sein Zenit eigentlich schon so ein bisschen hinter sich hatte. Ne, das war ja so in den ganz frühen 80ern so der, wo sich das Spielzeug wirklich wie geschnitten Brot verkaufte. Und so langsam änderte sich die Spielelandschaft schon in Richtung Transformers, so was Spiele und so anging, oder Spielzeug. Und da kam der Film dann vielleicht 1-2 Jahre zu spät. Aber naja, der Anspruch irgendwie, ja, Eternia, der Kampf gut gegen das Böse, um dem Ganzen nochmal Schubs zu geben, ist ja eigentlich gar nicht dumm. Dass man sagt, hey, ne, wir haben jetzt so eine Delle und wir haben aber gut, überraschend gut viel verdient und das läuft eigentlich noch und jetzt müssen wir es nochmal auf ein nächstes Level heben. Also, dass man dann Realfilm, Kinofilm macht, das ist irgendwie ja auch gar nicht so von der Hand zu weisen. Interessant ist auch, dass sie es bis heute immer mal noch nie wiederholt haben. Es wird ja immer mal angekündigt und es wird ja immer drüber, seit 20 Jahren wird ja drüber geredet, über den Regisseur und den Darsteller und dann wird der nächste und jetzt ist ja wieder ein Masters-Film angekündigt. Aber immer nur angekündigt, weißt du, das hören wir eigentlich seit John Woo vor 10 Jahren schon halt, ne? Und jetzt ist ja einer, der angeblich dann bei Netflix landen soll, aber man weiß es nicht so genau, ob das jetzt alles wirklich kommt.
Ja.
Also die scheinen sich sehr, sehr schwer zu tun mit der Verfilmbarkeit dieses Universums.
Der Witz ist, man könnte es eigentlich relativ einfach machen, aber wir haben jetzt nur auf Canon-Film rumgehackt. Mhm. Also in der einen Doku über Masters of the Universe sieht man, da geht es nicht nur um den Film, da geht es generell um die komplett von der Spielzeugreihe bis die Jetztzeit, wo sie halt moderne Vintage-Figuren und alles verkaufen. Mattel, also auch die Entwickler von He-Man, haben da auch vorher schon so rumgefuscht, weil sie sich zum Beispiel beschwert haben, das hat einer der Produktionsdesigner erzählt, es sieht nicht aus wie im Comic. Nein, weil du das so nicht auf die Leinwand bringen kannst. Und da war so ein Gehak. Und nein, He-Man darf keinen töten, deswegen kämpft er fast nie mit seinem Schwert, weil er das in der Serie auch nicht getan hat. Der Film ist eigentlich von seiner Optik, vor allem wenn du einige der Anführungsstrichen Monster siehst, nichts für 6-Jährige.
Nee, gar nicht.
Aber es soll es hat den gleichen Gewaltcode, den gleichen Gewaltgrad. Und
ja, ja.
Da hat auch Mattel, glaube ich, auch seinen guten Anteil dran, dass das so lange gedauert hat. Weil als das der Film gestartet hat, du hast ja schon gesagt, die Sache lief im Endeffekt fast 2 Jahre, die Dreharbeiten. Ja. Da waren die noch auf dem hohen Stand und haben wahrscheinlich auch gedacht, wir können alles den Leuten diktieren, wir sind die Champs.
Ja, ja.
Und auch damals war Canon-Film schon bekannt dafür, dass die zwar viel Geld für die Lizenzen zahlen, aber die Filme meistens Gurken werden. Also
ja. Und du darfst ja auch nicht vergessen, die hatten ja auch eine gewisse Zwickmühle, ne? Die einen wollten damit Spielzeug verkaufen, die anderen haben gesagt, wir haben aber nicht genug Geld, das zu zeigen. Ne? Ja. Also das war ja so. Eigentlich sollte der Film ja in erster Linie das Spielzeug wieder pushen. Ne? Und
vor allem neues Spielzeug.
Ja, ja, und sie hatten das nicht, um das zu zeigen. Also nicht mal Battle Cat oder Fahrzeuge oder die Burgen auch nur sehr rudimentär, so, also eigentlich gar nicht. Also sie hatten im Prinzip nicht das Geld dazu, das zu zeigen. Deshalb ja auch die Exkurs darauf, dass der Großteil des Films auf der Erde spielt.
Und was in der damals Nacht.
Und in der Nacht, ja, was ich damals und eigentlich auch heute immer noch sehr mag, diesen Teil auch auf der Erde. Klar, hätte man sich lieber auf Eternia das alles ein bisschen mehr gewünscht, aber seien wir mal ehrlich, Eternia sah auch eher ein bisschen nur so aus, wie als hätte gerade Kirk gegen den Gorn gekämpft.
Ja, die hatten ganz tolle Drehorte in Island ausgespäht.
Aus Kostengründen konnten sie nicht.
Ja, dann hieß es, ihr nehmt die Vasquez Rocks. Das siehst du auch sofort. Das
total, ja.
Und so viele Sachen, die Maid-Paintings. Also wir kennen noch aus Das Imperium schlägt zurück auch Maid-Paintings, die heutzutage also sogar in der Ultra-HD-Abtastung gut aussehen. Diese sahen damals selbst auf der VHS noch nicht schön aus.
Richtig, richtig.
Und aber das wird ja alles so ein bisschen hingestogelt. Ah, das passt schon.
Ja, und du hast halt kein Geld für das, was Spielzeug verkaufen soll und kannst auch nur sehr begrenzt überhaupt Figuren zeigen, wenn dann auch nur kurz. Wir sehen ja von den Bösen wenigstens ein paar, auch wenn es kurz ist. Von den Guten sehen wir ja außer He-Man, Mars, Man-at-Arms und Teela und Gwildor, weil sie sich Orko nicht leisten konnten.
Ja.
Sagen wir uns nichts vor, Gwildor ist Orko, ohne dass er fliegen muss.
Ja, das ist ein etwas awkward Orko, ja. Mit Yoda gemischt.
Ja, aber eigentlich, pass auf, Wortwitz, Gwildor ist Ork für Arme. Weil sie einfach kein Geld hatten, den zu animieren.
Ne? Ja, hätte er ja fliegen müssen. Mein Gott, man hätte es auch hingenommen, wenn der einfach nur über den Boden so ein bisschen geflattert hätte. Ja. Ein Gestell drunter, das er ein bisschen flattern lassen. Aber naja.
Ja.
Guck dir, das ist, der Film war einfach, ich habe manchmal das Gefühl, das sollte einfach nur so möglichst wenig reinstecken, viel rausholen und vielleicht noch ein bisschen Steuern damit abschreiben. Ja. Weil guck dir die Schauspieler an, du hast ein paar gute und das ist, also ich weiß nicht, wie er noch heißt, der Man-at-Arms-Darsteller, der hat nicht viel gesagt, aber war gut.
John Cyper.
Ja, ist das. Du hattest noch Frank Langella, der Mann ist gut.
Fantastisch. Ja, der hat das Highlight
der Schauspieler. Und der hat das aber auch nur gemacht, weil sein Sohn total auf die Spielzeuge und die Trickfilmserie abfuhr. Aber jetzt noch mal zu dem Punkt zurück, dass es auf der Erde spielt.
Ja.
Das macht den Film auch so lächerlich, weil diese Figuren funktionieren in ihrer Welt, wo das alles Standard ist, Technologie und dieses Barbarentum.
Ja.
Da funktioniert das. Aber in einem nächtlichen Vorort,
wo du kein Geld hast, Leute auf die Straße zu schicken, wenn das Imperium durchmarschiert.
Ja.
Ne?
Ja, ja, und das Ding ist auch, He-Man ist nicht die Figur, bei der ich mir die Frage stelle, wie würde der in unserer jetzigen Welt damit umgehen? Weil He-Man hat nicht genug Charakter dafür.
Ja, er ist wie Superman, er ist ein bisschen langweilig eigentlich.
Und er ist auch nicht die Hauptfigur.
Nee, es ist eigentlich, tatsächlich sollte der Fokus sehr auf Skeletor liegen, das merkt man auch.
Nee, ich finde eigentlich, die Hauptfigur sind, die auch eine Anführungsstrichen Heldenreise mitmachen, die klassische.
Ach, Kevin und Julie meinst du?
Ja, die beiden.
Ja,
weil die ganze He-Man-Crew sind nur Begleiter. Ja. Und mein persönlicher Held ist einfach der Detective
Lubick.
Ja, dieser Mann verleiht allen Filmen.
Fantastisch.
Klasse.
Absolut. Und seine ganzen, so viele Sprüche, die der in dem Film hat, da kommen wir noch zu, aber so viele Sprüche sind bei mir in meinem Wortschatz auch übergegangen. Ich habe letzte Woche erst eine E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ich brauche mal einen Bericht und schreibe nicht wieder alles in einem Wort. Ne? Und das ist immer noch, das Geile ist, auch mit der Schießerei am Ende, jetzt komme ich, das ist immer, ihr müsst mir noch sagen, wenn ich hier im falschen Film bin, weil so wirkt er ja, das ist so eine schöne Metaszene. Aber nochmal ganz kurz zu der, bevor wir zu dem eigentlichen Film kommen, was ich bemerkenswert finde, ist die Musik von Bill Conti, Rocky, Ne? Also es ist, Bill Conti ist eigentlich wirklich jemand, der in den 80ern eine Menge Filme veredelt hat, und er hat auch einen schönen Score für den Film gemacht. Ne? Und was noch zu der Besetzung angeht, du hast ja gesagt, Kevin und Julie sind eigentlich so die Hauptdarsteller. Courtney Cox ist natürlich was geworden, ne? Friends. Ja. Ne? Und Robert Duncan McNeil ist unser guter Tom Paris von der Sternenflotte. Ne? Der Mann, den wir in den Data-Quadranten.
Aber zwischendurch halt nichts.
Ja, aber zwischendurch und danach auch nicht.
Und wenn wieder. Der ist mehr in die Produktion und Regie gegangen. Ja. Und das macht er wohl auch ganz gut. Aber auch in dem Film siehst du einfach einen ganz enormen qualitativen Unterschied zwischen Courtney Cox, die den Stil ihrer Rolle gut spielen kann. Aber man muss auch sagen, seine Rolle, da hatte er nicht viel zu spielen. Die hatte wenig Substanz.
Ja, definitiv. Das Problem hatte ja auch Dolph Lundgren, der ja nach Rocky IV, wo wir wieder die Bill Conti-Referenz hatten, wo er Ivan Drago gespielt hat, jetzt als He-Man, also als eigentlicher Lead-In fungiert hat. Und ich muss sagen, zumindest optisch passt er sehr gut.
Ja, aber stimmlich.
Ja, stimmlich.
Das war nicht. Das große Problem.
In Deutsch geht's.
Ja, auf Englisch. Die haben, also ein Zitat ist ungefähr so: Es ist ja okay, wenn He-Man einen Akzent hat, aber man muss ihn wenigstens verstehen.
Ja,
das stimmt. Die haben ein paar Mal versucht, einen Sprecher für ihn zu finden, und dann war das Geld aber dafür nicht da. Ja, scheiß drauf, wir nehmen ihn jetzt so. Also man kann ihn verstehen, aber der hat wohl einige Anläufe immer gebraucht. Weil, guck dir doch seine ganzen, Anführungsstrichen, großen Rollen an. Das sind nicht gerade welche, die mit viel Sprech... Also die sind keine Rollen, die mit viel Text brillieren.
Er gewinnt in der deutschen Synchronisation ein bisschen.
Unheimlich.
Definitiv, ja. Und natürlich, und das kann man auch gar nicht, also optisch, Meg Foster als Evelyn. Und, boah.
Ja, die Frau hat echt
diese Augen, oder? Also ich meine jetzt wirklich die Augen.
Ja,
also.
Ja, und vor allem, die haben sie ja auch bewusst ganz oft neben Skeletor gesetzt, weil der hat durch die Maske echt noch fantastisch gespielt. Vor allem seine Stimme ist grandios. Ja, also da ist das Original ist nicht zu toppen. Aber sie konnte dann halt immer so ein bisschen die Szene dann noch dominieren. Und die Frau ist genial. Also die ist
geboren für Evelyn.
Also dieses absolut. Arrogante, ich fand so schön, diese eine Szene mit
Der Sieg ist unser.
Ihr wurdet überwältigt. You were outnumbered. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie es genau geht.
Ja, da wo sie diesen Scanner hat, der die Realität zeigt. Ne? Das ist das, was sie bei Picard für die Ermittlungen in der dritten Folge hätten nehmen müssen. Das Ding, was zeigt, was passiert ist. Weißt du?
Nein, genau so. Ihr wart in der Unterzahl, wo eher unterqualifiziert oder sowas in der Richtung.
Aber auf jeden Fall
diese Arroganz da drin, die ist.
Ja, die ist super. Die ist super. Auch wenn sie am Ende aus Zeitgründen natürlich Skeletor böse im Stich lässt. Zu Skeletor ganz kurz nur. Jetzt auf größeren, hochauflöseren Fernsehern macht es mich total nervös, dass man sieht, dass die Nase nur schwarzer Stoff ist. Ne? Damals habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Da dachte ich, was für eine geile Maske. Ne? Und heute merkt man ja, sieht man ja, dass die Nasenlöcher wirklich schwarzer Stoff ist.
Man muss auch leider sagen, dass generell auch die Qualität der DVD von der Auflösung her nicht gerade bombastisch ist, aber auch das sieht man. Generell sind dadurch einige Effekte echt mies gealtert. Okay, die waren damals schon nicht gut. Was aber schön ist, das Produktionsdesign der Hauptfiguren. Die Rüstung von He-Man.
Super.
Sieht das Schwert. Hammergeil aus. Das Schwert, der Stab und die Rüstung von Skeletor sind unglaublich geil. Den Kompromiss mit der Maske finde ich auch noch in Ordnung für die Möglichkeiten, die man damals hatte.
Ja, richtig, das sehe ich auch so.
Dafür stinkt leider der Rest ab. Also
total. Ich sag einfach Attila, ne? Also
bitte. Das sieht aus wie aus, kennst du noch die Realverfilmung von, ich weiß nicht, sogar Galaxy Rangers oder so?
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Und bei Man at Arms, dieses Visier, was er runterklappt. Ich hatte mal als Kind so ein Plastik-Polizeihelm.
Ja, so ein 3D-Ding. Ja, genau so wirkt es auch.
Und
mit
so einem Visier zum Runterklappen. Und das Ding sieht so aus, als hätte man das nur grau lackiert und was dran geklebt.
Das wird auch so gewesen sein. Ja, das hat alles verloren. Evelyn ist dann noch hervorzuheben. Das Kostüm ist noch wirklich
ganz cool. Und die anderen Bösewichte.
Genau, da haben wir nämlich Beastman, Sauron, Blade und Kark.
Ja, und leider Sauron viel zu früh rausgeschafft. Da hätten sie lieber Beastman, das war eh einer der alten, die wollten ja damit den neuen promoten. Blade, oder wie im Deutschen heißt, Messer.
Messer. Anthony DeLongis, genau, der war tatsächlich vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren sogar hier in Deutschland auf so einer kleinen Castle Grayskull-Con und hat da Interviews und so und also sich im Publikum quasi gestellt und über den Film geredet.
Also
gibt's auch auf YouTube.
Ja, der Typ ist ein grandioser Stuntman und Schwertkämpfer, was er hier leider kaum zeigen kann.
Ja, richtig.
neigt zum Overacten, aber irgendwie wirkt es bei ihm charmant.
Ja, und ich liebe die Szene, wo er da mit dem Messer, wo er mit dem Schwert den Zaun einschlägt und das so ab, mit, als wenn es Butter wäre, einfach nur so das Gitter abreißt und dann die Leute durchlässt.
Ich finde es so herrlich, als er dann das Schwert von He-Man kriegt und sagt, das Schwert, und er sieht wirklich aus und freut sich wie ein Kind.
Ja, und er steckt es dann ja rein in diese Halterung, ne, ja.
Ja.
Ach, herrlich.
Sauron sieht unglaublich geil aus. Mhm. Und wie hieß nochmal Garn?
Karg
war da noch. Karg. Ja, Karg, genau.
Ja.
Also der hätte wirklich aus dem alten Horrorfilm sein können aus der Zeit.
Die waren super. Was du bei den Guten nicht hattest, weil du sonst keine von den Guten mehr gesehen hast, waren die vier super, haben natürlich wirklich nicht viel Screentime. Beastman war ja Beastman.
Bis auf seine Turmfrisur sah Karg aus wie ein Critter auf Steroiden.
Es stimmt, tatsächlich sah er aus wie ein Critter auf Steroiden. Das passt sehr gut, ja. Aber natürlich, das Highlight ist Sauron und natürlich musste das Highlight auch ganz früh sterben. In Gedenken an Darth Maul.
Ja.
Ne? Also im Prinzip, zumindest optisch war er halt ein totales Highlight. Aber ich würde mal sagen, wir fächern uns mal so ein bisschen durch den Film durch. Ne? Wir müssen ja vielleicht nicht jede Szene, aber so grundsätzlich können wir das machen, weil ich finde es immer schön, wenn das Canon-Logo zu sehen und dann ja dieses gemalte, das einzige Mal, dass wir Castle Grayskull richtig sehen, ist ja dieses gemalte Bild, wo dann die Zauberin quasi so, oder wo er in seinem Intro-Text ein bisschen was über diese Welt erzählt halt, ne? Ne, und was dann halt übergeht in das Masters of the Universe Logo, wo wir noch die Zauberin Soa, wie sie in der Serie hieß, von hinten sehen und dann halt wird übergeleitet in halt ne, die Mächte des Universums, die Mächte gut gegen böse und so. Ein bisschen das erzählt, was uns Star Wars im Scrolltext gezeigt hat. Ne? Und dann haben wir den Einmarsch der Truppen. Ja, es ist ja eigentlich Castle Grayskull von innen mit einem komischen Matte-Painting auf dem Boden und Truppen, die aussehen wie als wenn sie bei Star Wars gerade, ne?
Wie die Schützen vom Todesstern.
Ja, genau, das sind offensichtlich die Kostüme von den Schützen vom Todesstern und den Einmarsch von Skeletor, den ich in diesem Thronsaal total faszinierend finde. Was mich da immer, ich finde immer geil, wenn er da lang geht und mit dem Stock aufschlägt und du ihn nur so von der Seite siehst, bis er dann vorne ist und dann von hinten gefilmt wird und dann die Zauber Evelyn sagt, der Sieg ist unser und er sich umdreht und sagt, nein, mein ist der Sieg.
Und da, wo du sagtest, wie von Star Wars, generell sind einige Szenen mehr als stark an Star Wars angelehnt.
Ja,
also absolut. Da war ganz, ganz oft die Ästhetik, hat man versucht davon einzufangen.
Ja, aber wie lange haben wir nach Starship Troopers noch die Kostüme der Troopers in irgendwelchen Filmen und Serien noch gesehen? Doch fast 20 Jahre, oder? Das fing bei Firefly bis doch heutzutage, irgendwo tauchten die immer noch auf. Und so, glaube ich, war es bei, obwohl Star Wars halt so ikonenhaft ist, dass es halt sehr hängen bleibt, dass man sagt, Mensch, das sind ja die Schützen aus den Star Wars.
Nein, aber ich meine halt, auch die ganzen Kameraeinstellungen und ganze Szenen sind sehr genau, sehr, Imperator, sehr genau geklaut, ja.
Er bekommt eine Einführung ein bisschen wie der Imperator.
Und auch einen Abgang wie der Imperator.
Tatsächlich identisch, ja. Was mich da aber irritiert hat bei seinem Weg nach vorne zum Thronsaal ist, es gibt so einen Shot auf seine Schuhe und man sieht, er hat so hohe Absätze. Das bringt mich immer raus. Diese Szene. Ist dir das aufgefallen?
Nein.
Man sieht, der hat total hohe Absätze. Da dachte ich mir, als wenn er, was für ein leichtfüßiger Bastard dieser Skeletor sein muss halt, ne?
Mit Komplexen.
Ja, mit Komplex. Und dann sehen wir ja die Zauberin, das war die erste Enttäuschung für mich, die in den Comics immer eine total junge Frau war. Eine junge, heiße Frau, da ja schon eine Body eher...
Shaming.
Ja, entschuldige, eine junge, durchaus optisch ansprechende Dame. Da auch eine durchaus optische, aber etwas auch ältere Dame. Aber sie entsprach nicht so ganz dem, wie ich mir die Zauberin halt vorgestellt hatte. Und dann, vor allen Dingen, wer hat ihr denn diese Eiskristalle auf den Kopf gesetzt? Ne? Ne? Und sie steht dann in diesem Lichtkegel, was dann zu einem Kraftfeld übergeht, das Skeletor aktiviert, um ihr quasi so die Energie zu stehlen.
Ganz ehrlich, ne? Mir kam dieser Kristallkranz auch irgendwoher bekannt vor. Ich habe das Gefühl, den haben sie auch irgendwoher recycelt.
Ja, garantiert. Bei Canon war das so. Ich würde, der war in irgendeinem anderen Film. Haben die den, und da haben die gesagt, hier, als sie nicht aufgepasst haben, haben die das Ding mitgenommen.
Ich sag dir auch, Gwildor sieht für mich aus, hat ganz große Ähnlichkeit mit ein paar Kreaturen, die es damals in dem Film Labyrinth gab.
Stimmt, du hast recht. Zumindest Teile davon, ne?
Ja.
Ja, aber es gibt dann später noch zwischen der Zauberin und Skeletor eine kleine Szene, die ist, glaube ich, zwar erst ein bisschen später, aber da sagt sie, einen Spruch, den ich sehr geil finde, so geil, dass ich ihn, dass er eigentlich ungewöhnlich ist, dass er in so einem Film ist. Sie sagt nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, Männer, die Macht lieben, sehen auf die Fehler in ihrem Leben zurück, zählen sie alle zusammen und nennen es Schicksal.
Es kommt sehr viel später. Ja, aber ein sehr geiler Satz, ja.
Es ist sehr, sehr geil, weißt du, so mit Männer und Arroganz und so weiter, das ist toll, aber das ist ein Satz, den man eigentlich, wenn ich irgendwo rumfrage, aus welchem Film der ist, wer kommt da auf Masters of the Universe, ne?
Nee, naja, kein Schwein.
Kein Schwein, aber jetzt macht Skeletor den Imperator endgültig, indem er, und das fand ich sehr geil, sich quasi auf ganz Eternia als großes Hologramm projizieren lässt. Und das ist super. Ich finde es toll, wie er sich quasi umdreht, auf einmal im Lichtkegel steht und dann siehst du seine Handbewegung als Hologramm über Eternia. Und überall siehst du ja die Felsen und die Soldaten, die da alle die Hände hochhalten und die Truppen, wie sie hinter ihnen sie unter Kontrolle halt halten. Und dann siehst du Skeletor als großes Hologramm, der sagt, Volk von Eternia, vorbei ist der Kampf. Ich habe gewonnen. Ne? Also das ist eine sehr, sehr schöne, ikonische Szene, finde ich. Ne? Und wir sehen dann He-Man, wir sehen da das erste Mal ja He-Man, der auf das Hologramm blickt. Und als es dann seine Rede fertig ist, greift He-Man ja auch gleich eine vorbeigehende Truppe an. Ich nenne es jetzt mal.
Er dreht sich erstmal dramatisch um.
Ja, 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 aber das ist schon sehr ikonenhaft, finde ich. Und dann greift er ja auch halt diese Truppen an, die da unten lang gehen. Und da hat er so eine Mischung. Er hat ja das Schwert und er hat ein Gewehr, ein Lasergewehr.
Ja, weil er die Auflage war, er darf mit dem Schwert nicht töten. Also hat er mit dem Blaster getötet.
Hat er mit dem. Wisst ihr auch super ist. Und die transportieren ja Gwildor gerade ab. Ne? Und dann lernen wir ja auch meine Dams und Teela kennen, die ihm zur Hilfe kommen und so die restlichen Soldaten da so ein bisschen abschießen. Und dann lernen wir Gwildor, der in so einem Netz transportiert wurde, mit so einer Stange und einfach getragen wurde. Ne? Und ja, und er erzählt dann halt, ne, er nimmt sie dann halt mit zu sich nach Hause. Und das fand ich als Kind irgendwie cool, diese kleine Wohnung, die er da im Fels hatte, mit dieser Stahltür und so. Es ist immer so eine Mischung aus
und Monty Python. Und einem Vorhängeschloss.
Vorhängeschloss mit einem geilen Schlosssystem und es erinnerte mich immer an Monty Python. Weißt du, mit, hier gehen wir rein, aber sag keinem was. Es ist einfach nur so eine Hightech-Tür in der Wand halt. Ne? Und das ist natürlich alles viel, viel kleiner, weil es auf seine Größe ausgelegt ist. Und wenn dann He-Man, meine Dams und Teela da drin sind, die haben doch vorher so kurzes Gespräch geführt, ja, ich weiß nicht, wo sie erzählt haben, wie Eternia gefallen ist, ne? Weil auf einmal waren die Soldaten im Palast und waren überall und man konnte nichts mehr tun, weil sie plötzlich aus irgendeinem Grund überall aufgetaucht sind.
Mhm. Ne? Ich fand nur irgendwie sehr charmant, dass eigentlich, er beschwert sich ja Gwildor, dass man früher ja nicht die Tür abschließen musste, ne?
Ja.
Aber er ist ein Schlüsselmeister.
Ja, super.
Da dachte ich mir so, wärst du dann nicht arbeitslos?
Ja, ja. Er hat immer gehofft, dass er nie zum Einsatz kommt. Es waren einfach ruhigere Zeiten für ihn, weißt du?
Stimmt, muss er arbeiten.
Ja, ja. Ja, und dann erfahren wir ja auch, dass es geht alles relativ schnell. Er erzählt ja dann, dass er diesen Zauberschlüssel da entwickelt hat, den er geschmiedet hat und der es ihnen erlaubt, über wenn man eine gewisse Tonkomponente hat, Frequenz hat, dass die Leute dann überall hin damit transportiert werden können. Und eine Frau mit einem tollen Blick war hier und hat ihm eingestohlen. Das war Evelyn. Da kommt man total schnell drauf und somit hat man ja eigentlich schon den Schuld identifiziert.
Ja, deshalb, aber er hat nicht mal eine Minute vorher noch gesagt, er hat den einzigen Schlüssel.
Mhm. Und jetzt wissen wir, es sind zwei, ne?
Ja.
Ja. Und wir sehen ja auch diesen Schlüssel zum ersten Mal im Einsatz, ne? Wenn man da so ein bisschen drauf tippert, ne, dann gibt es nicht nur Töne, sondern auch ein bisschen eine Lightshow.
Ja.
Ne, und dann gibt es ein bisschen Vorwürfe, aber der gute Gwildor hat es ja nicht böse gemeint, ne? Der wusste das ja nicht.
Also generell ist Teela in dem Film, hat sie eigentlich kaum was zu tun, außer dumm zu lachen oder anderen Leuten Vorwürfe zu machen, immer aus der Haut zu fahren und ihr die Knarre an den Kopf zu halten.
Ja, ja, was sie alles in dieser Szene sogar macht, genau in dieser Reihenfolge sogar. Ne, und dann hörst du ja, wie die Tür versucht wird aufzubrechen, jetzt kommt ja Karg mit seinen Leuten rein, aber es gelingt jetzt mit dem Schlüssel, sie können sich ja jetzt mit dem Schlüssel zu Zauberin nach Castle Grayskull transportieren. Ne?
Nee, das haben sie jetzt noch nicht gemacht, weil dann hätte man sie anpeilen können. Das ist ja für später noch wichtig.
Ach, stimmt, sie sind durch einen Tunnel.
Genau, der hat nämlich noch einen kleinen geheimen Tunnel.
Direkt in den Thronsaal von Castle Grayskull, von seinem Wohnzimmer aus.
Genau, in die Katakomben da drunter. Aber trotzdem ist es schon so ein bisschen verdächtig. Wieso?
Ja, ein bisschen. Was hast du da eigentlich immer gemacht?
Kleiner Creepy Guy.
Ja, ja, und da ist natürlich auch Gott sei Dank keine Wachen da, nur die Zauberin steht in ihrem Kraftfeld und He-Man redet mit ihr und sie sagt, ihr müsst gehen, ihr müsst, ne? Und ihr dürft euch nicht gefangen nehmen lassen. Währenddessen ist halt Gwildor dabei, eine Tonfolge irgendwie zu entwickeln, damit er dieses Kraftfeld durchbrechen kann. Und He-Man versichert ihr noch, er wird sie befreien und er wird sie auch nicht zurücklassen. Währenddessen kommen natürlich Skeletor und die Truppen an und auch mit so einem martialischen Auftreten, ne? Alle Truppen so rein, dann Spalier stehen, dann kommt Skeletor so durch und da gebt auf und ne, dann, sonst werdet ihr vernichtet und ja, dann entdeckt Evelyn, die so ein bisschen seitlich geht, Gwildor entdeckt sie, dass er diesen Schlüssel hat, dass er einen zweiten Schlüssel hat. Ne, und Skeletor hat den einen ja bei sich am Gürtel hängen. Und das führt dann halt zu einer wilden Schießerei.
Das Ding dürfte nicht gerade leicht sein, um mal nehmen.
Warum hat er denn am Gürtel hängen?
Ein ganz schöner Klotz.
Ja, ja.
Aber kurz nochmal zum Gürtel hängen. Die Waffen, das sollen ja auch total Sci-Fi, Cyber-Lasergewehre sein. Das sind schwarz angemalte Maschinengewehre.
Absolut, das sieht man auch.
Ja.
Genau, und aber Gretor hat anscheinend keine Zeit, dieses Kraftfeld aber er kann irgendein Tor halt öffnen, weil die müssen da weg, weil es werden immer mehr, also müssen sie jetzt erstmal abhauen, also wird irgendwie ein Tor geöffnet, durch das die jetzt durchspringen können und die Zauberin quasi müssen sie zurücklassen. Da habe ich mich auch gefragt, okay, dieses Kraftfeld zu öffnen, dafür haben sie keine Zeit, aber irgendwo hinzuspringen, ohne zu wissen, wohin, das ist jetzt die Lösung?
Ne? Ja, okay, das ergibt schon Sinn, weil er hat ja gesagt, das eine muss er berechnen und das andere ist ein blinder Sprung.
Ja, ein blinder Sprung, auf jeden Fall springen sie slidersmäßig alle, ne? Und Skeletor hat da noch so einen schönen Abgang, wo er dann auch den Befehl gibt, sie müssen gesucht, peilt sie an, wenn sie den Schlüssel das nächste Mal benutzen und was du gerade gesagt hast, ihr müsst sie finden und beim Weggehen, und das zeigt wieder, wie geil Frank Langella ist, sagt er, ich muss alles besitzen oder ich werde alles verlieren.
Aber eine Sache muss ich sagen, da war eine schöne Hommage an die alten Animationen von Filmation, weil ist sie, du weißt ja, in der Serie ist ja He-Man immer so gesprungen. Trippel, ein kleiner Minisprung, beide Füße recht dicht zusammen und dann so weggehopst.
So macht das auch.
Genau so springt He-Man. Das siehst du sogar in der extra Großaufnahme, dass er wieder mit beide Füße dicht zusammen und hüpf.
Das hat aber den Effekt, dass es merkwürdig aussieht irgendwie, ne?
Ja, das sah es ja auch schon immer da aus, weil die haben das ja bei der Serie oft so gemacht, die haben ja wirklich einen Bodybuilder gehabt, der
das gemacht hat.
Ja, und dann haben sie das rotoskopiert und drüber gemalt. Mhm. Und das war halt so ein, naja, er konnte nicht wirklich springen im kleinen Raum, also hat er eben so getan.
Ja.
Und sowas kommt dabei raus. Und das fand ich irgendwie super. So eine nette kleine Verbeugung, weil ich glaube nicht, dass Dolph Lundgren so springt.
Nee, glaube ich auch nicht. Die werden ja auch alle von irgendwo dann im Wald am See irgendwie ausgespuckt, ne, landen dann halt, wie wir da noch nicht wissen, aber wir wissen natürlich, sie landen da, wo man nicht landen will, in den 80ern. In den 80ern in einer Kleinstadt. Gwildor auch Kopf unter im Wasser und da muss man sich jetzt erstmal so ein bisschen aufteilen. Du weißt ja das Übliche, ne? Erstmal lernen sie das nächste örtliche Wesen kennen, nämlich eine Kuh. Oh, das scheint dann. Sind sie intelligent? Keine Ahnung. Gwildor versucht auch Kontakt aufzunehmen. Finde ich immer niedlich, wenn er der Kuh ins Ohr redet. Mo, mo, mo. Und man beschließt, das zu machen, was schon in jedem Horrorfilm immer eine gute Idee ist. Man trennt sich.
Und da hatte ich auch gleich wieder so einen Punkt. Die drei haben ihre Geräte aufeinander synchronisiert, damit sie sich wiederfinden. Die drei haben sich gesagt, wie sie vorgehen wollen. Aber alle vier gehen suchen.
Ja, ja, das ist also, super, ne?
Keiner redet mit Gwildor, keiner synchronisiert sich mit ihm. Ach, scheiß drauf.
Wir trennen uns. Er bleibt ja sogar erst zurück. Er muss ja noch gerufen werden, dass er überhaupt loszieht halt, ne? Ne, also mit ihm synchronisiert sich keiner, ja. Ja, und dann kommen wir ja zu diesem menschlichen Teil, nämlich Julie lernen wir kennen, die dann ihre Freundin irgendwie hier, weil die da irgendwie rumkellnert, besucht und sie erzählt dann halt das mit ihren Eltern und ne, dann mit ihrem Freund und naja, da ist so ein Moment, wo man denkt, was ist denn das jetzt für ein Film, ne?
Ja, aber Courtney Cox, riesige Rehaugen. Und da war im Regiekommentar, er hat nicht, konnte teilweise nicht viel über seine Schauspieler erzählen. Also bei Robert Duncan McNeil, der war dann auch später der Kommandant der ganzen Föderationsflotte. Aber er konnte unglaublich viel über Courtney Cox erzählen und war voller Lobes für sie. Okay, sie hat auch die beste Leistung mitgebracht, aber ich unterstelle auch so ein bisschen, war da ein bisschen verschossen und ja, wir könnten es alle verstehen.
Ja, absolut. Absolut. Ja, und das sind dann, jetzt haben wir so ein bisschen so Slapstick, ne? Wir sehen ja dann, sie weiß ja dann irgendwie bei diesem, irgendwie sowas wie so ein Hähnchen-Diner irgendwie und Wir sehen ja dann Gwildor, der mit so einem Enterhaken sich dann quasi den Hühncheneimer vom Rücksitz klaut und Man at Arms und Teela landen dann bei ihm und dann wird erstmal sich gestärkt, ne, weil mit hungrigen Magen, da kämpft sich halt schlecht, ne. Und dann erzählt ja, da muss ich sagen, da war mir Man at Arms sehr sympathisch, wo er dann da deine Storys mit, dass du irgendwie hier in dem und dem Kampf da irgendwie 8 Wochen ohne Nahrung ausgehalten hast, ne? Das irgendwie glaube ich dir das nicht. Sehr, sehr sympathisch.
Alter. Ja, und ich weiß nicht, er wirkt wirklich, er sagt wenig, aber der wirkt halbwegs realistisch und bodenständig. Ja. Also,
mit dem kann ich auch leben tatsächlich, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit ihm kann ich echt gut leben. Und dann haben wir ja so sind wir ja auf dem Friedhof, wo wir ja auch jetzt den guten hier Robert Duncan McNeils Charakter kennenlernen, den guten, hier, wie heißt er? Kevin, ne? Genau, am Grab der Eltern von Julie. Hä? Oder? Doch, ja, ne?
Ja, am Grab von ihren Eltern, genau.
Genau. Und wir lernen die halt kennen, dass sie klar natürlich verständlicherweise drunter leidet und so. Und und da stößt sie ja auf den Schlüssel. Weil den Schlüssel haben sie ja verloren, das haben wir vergessen. Bei der Landung in dieser Welt haben sie ja den Schlüssel verloren. Und der gute, ich vergesse immer, wie er heißt, Kevin. Kevin, genau, sagt ja, probiert ja gleich ein bisschen was aus und hat ja so ein bisschen Musiker-Background und hey, Lightshow, das ist doch sicher was Japanisches und so, ne? Er nimmt das mal mit zum Kumpel.
So ein Synthesizer,
Lässt das mal checken, genau. Dadurch, dass er das Ding aber anmacht, kann es angepeilt werden und Skeletor hat jetzt quasi ein Signal, ne? Ja, dann sind wir auch schon beim Abschiedsball. Oder beziehungsweise bei so einer Kulisse, wo ein Schul-Highschool-Abschluss, eine Abschlussfeier stattfinden sollte, wo die beiden sich dann auch nochmal versichern, wie sehr sie sich lieben und das Leben wird sich jetzt aber ändern und gut, der gute Kevin ist aber immer noch sehr fasziniert von diesem Synthesizer und sagt, er probiert ihn auch nochmal aus, das ist dann der zweite Fehler.
Ich muss dazu sagen, er ist auch Musiker und wäre der Keyboarder gewesen auf dieser Feier.
Genau, und er ist dadurch, dass er das Ding das zweite Mal aktualisiert mit dieser Lightshow, was natürlich faszinierend ist, aber dadurch hat Skeletor jetzt endgültig die Möglichkeit, sie anzupeilen. Wir sehen einen schönen Kamerazoom, ein Google Street View auf diese Halle. Schön mit Flug durchs Universum, auf die Erde zu, auf das Gebäude runter. Ne? Und Skeletor lässt sich seine Söldner bringen. Und die haben wir schon erwähnt, ne? Beastman, Sarod, Blade und Carr.
Kurz eine Sache muss ich noch sagen bei dem Zoom. Ja. Er zoomt wirklich nur auf eine begrenzte Entfernung. Da siehst du immer noch genügend Häuserblocks.
Ja.
Wo ich mal sage, die haben sich das Ding, diesen Shot irgendwo eingekauft. Höher ranzoomen konnten sie ihn nicht, weil der hatte da schon echt eine miese Qualität, selbst auf dieser Leinwand. Da sagst du, nein, näher ran brauchen wir nicht, das reicht.
Ja, ja, ich musste auch über diesen Techniker lachen, der da saß, ne, der mit der Glatze, der mit dem Headset, der so ein Bluetooth-Headset quasi aufhat und dann das den technischen Teil macht. Ja,
das ist im Regiekommentar, ich brauche jemanden mit Glatze.
Ja.
Und er macht sich freiwillig und laut seiner Beschreibung waren es 15 oder 25 Leute, die sich eine Glatze rasiert haben. Wir haben jetzt schon einen.
Ja, super. Und da kann man es nicht hoch genug setzen, wie gut Sauron aussieht, ne, dieses Reptilienartige. Ja. Der wäre ja auch das neue Spielzeug gewesen, ne?
Ja.
Und naja, auf jeden Fall, der gute Kevin lässt jetzt Julie alleine. Die hat es echt nicht leicht. Bei ihr merkt man es an, weißt du, Grab der Eltern, sie verlässt bald die Stadt, ne? Ihr Leben wird sich komplett ändern, ne? Sie hat ihre Eltern verloren und hat daran natürlich verständlicherweise noch zu knabbern. Und jetzt ist sie auch noch so alleine in dieser Halle, wo abends dann der letzte Abschlussball quasi stattfindet. Und dieser Moment, wo sie dann in dieser Turnhalle sitzt, in diesem bereits alles so festlich geschmückt, da sieht sie schon echt traurig aus, ne? Muss man tatsächlich sagen. Führt aber zu einer tollen Szene, weil wir plötzlich die Ankunft der Söldner hören. Also wir hören die ja erstmal nur, nämlich hinter der Tür gibt es dann so und Lichteffekte und dann siehst du, wie sich ein Tor öffnet und Sauron, Beastman und ein paar Truppler, ich nenne sie jetzt einfach Truppler, da halt durchkommen und so und sie geht halt auf sie zu, auf die Tür. Hallo, wer ist denn da? Und leider hat das halt der Hausmeister auch gedacht, ne? Und nähert sich unseren der Söldnertruppe und bekommt erstmal richtig einen auf die Fresse, auch richtig brutal einen auf die Fresse und wird auch durch die Tür geworfen und bleibt dann da blutend liegen. Ne? Und dann wird die gute Julie gejagt, ne? Weil man weiß ja nur, dass da das Signal herkommt. Ne? Und verdächtigt, weil sie als einzige da rumrennt, dass sie den Schlüssel hat. Ne? Sie rennt dann weg, wieder bei Nacht, in die dunklen Gassen. Sie wird gejagt und da ist dann auch die Szene mit dem guten Blade, der dann den Zaun mit dem Schwert einschlägt. Ja,
aber mir ist doch eine Sache aufgefallen. Es ist so ein kleiner Anschlussfehler, aber das war für mich immer so auffällig. als sie hinter die Bühne oder unter die Bühne flüchtet, ne? Ganz normal. Da sieht man, wie viele Takes sie schon gedreht haben müssen. Mhm. Als dann plötzlich der nächste Schnitt in ihrem Versteck ist, ist die Frau klitschnass geschwitzt.
Ja, richtig, richtig, richtig. Es geht ja auch die Sprinkleranlage allerdings auch nochmal an, ne? Weil es ja brennt dann plötzlich. Aber der Moment, wo die sie jagen, wo Beastman so hinter ihr herrennt und wo Blade dann so die Schwerter oben durch den Tisch, sie ist unterm Tisch, durch den Tisch durchstößt und so. Auf sie wird ja auch so Pfeile abgeschossen von diesem Armteil, was Blade hat. Der hat ja so eine Armschiene, wo man Pfeile abschießen
kann. So ein bisschen wieder wie ein Mandalorian, aber
so. Ja, richtig, richtig, genau. Ein bisschen ist das so. Ne, und dann sind die hinter ihr her, aber Gott sei Dank ist jetzt He-Man da, der auf sie stößt. Ein halbnackter Mann.
Und sie wirft ihm sich direkt an die Brust.
Ja, an die breite männliche Brust. Und ich muss sagen, ich mag das Design von He-Man mit dem roten Umhang.
Ja.
Weißt du, wenn du schon nichts für obenrum anzuziehen hast, dann auch wenigstens so ein Umhang.
Ich meine, wenn es mal zugig wird, ne? Also Nippelwetter kann der Mann nicht verstecken, aber stell dir vor, es ist mal kalt.
Ja, aber überleg mal. Also ich kann dir nur sagen, wenn ich das Outfit hätte, ich glaube, bei mir würde das nicht so gut funktionieren.
Nee, bei mir auch nicht. Aber dadurch wissen wir, glaube ich, Eternia muss ein verdammt warmer Planet sein.
Ja, definitiv. Aber ist das Kostüm witzig.
Und er wirkt auch so eingeölt. Und ganz ehrlich, ist dir das aufgefallen? Also ich habe das Gefühl, die haben auch dieses Bräunungszeug aufgetragen.
Ja, ja, ja.
Weil zum Hals hin wird er plötzlich wieder heller.
Definitiv. Der Oberkörper ist dunkler als der Kopf.
Der ist schon so leicht bronzemäßig.
Ja, als ich ihn da gesehen habe, wie er diesen roten Umhang hatte, habe ich mir gedacht, ach, guck mal an, da hatten die das Design für die 300 her. Na, weil die hatten auch rote Umhänge, also teilweise
ja,
zumindest.
Ja, okay, das kommt erst, der Comics, also, aber...
Aber
hier musste man wenigstens die Muskeln nicht mit Airbrush aufsprühen.
Aber komm, das ist super gemacht, oder? So mit so einem so ein Sixpack auf dem Bauch.
Der Witz ist auch witzig. Ja, einfach mal als Einwurf, wenn ihr 300 gucken wollt... Kein toller, großer Film, aber unterhaltsam. Guckt ihn auf DVD, ja. Weil da wirkt er gut. Auf Blu-ray sieht man wirklich, dass es aufgesprüht ist, und zwar extrem.
Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall, He-Man kämpft sich jetzt halt quasi so ein bisschen mit den Söldnern, also er alleine, aber es reicht. Ne? Also wir sehen auch ein paar schöne Schwertkämpfe. Oder also es ist ganz, ganz ordentlich halt. Ne? Und wieder einmal wird er von Teela und Man-at-Arms gerettet. Ne? Der gute Kevin präsentiert mittlerweile ja in dem Musikladen, den wir später auch nochmal sehen, seinem Kumpel halt den vermeintlichen Synthesizer mit der Lightshow. Und da wird ein bisschen so rumgenördet, ne? Von den Japanern. Habe ich schon mal gesehen, gibt aber schon bessere. Ne? Weißt du, es gibt immer bessere.
Aber ich würde es dir für $10 abkaufen. Das hat doch gefehlt.
Ja, super. Der Typ ist aber so klischeemäßig irgendwie, ne? So der Musik-Nerd-Freund halt, ne?
Der stammt auch irgendwie aus einer alten Serie, bei der der Regisseur mitgewirkt hat.
Der kommt mir auch irgendwie bekannt vor halt, ne? Und dann ist halt, Julius Julie ist ja bei He-Man, und währenddessen ist ja mittlerweile die Polizei auftritt, Lubitsch, bei der Sporthalle, die ja komplett abgebrannt ist, oder innen zumindest abgebrannt ist. Außen sieht man noch dieses Senior-Ball-Ding. Tja, und er verhört jetzt Kevin, der seine Freundin sucht, aber ich muss da rein. Nein, da kannst du nicht rein, Junge, komm mal mit und so. Und das ist super. Er ist der ermittelnde Beamte in diesem vermeintlichen Brand, in diesem Brandanschlag, und der ist halt wirklich geil, wie du gesagt hast. Und sie versuchen ja noch was aus dem Hausmeister rauszukriegen, der gerade mit so einer schweren Kopfverletzung abtransportiert wird, und der gefragt wird, was ist mit Julie, was ist hier passiert, und nur sagt, das würdest du mir eh nicht glauben. Das ist super, oder?
Ja, der Witz ist, auch Lubik, der mag zwar so wie ein Comic Relief wirken, aber dem nimmst du das auch irgendwie ab, dass das schon so ein zynischer alter Cop ist, der schon so viel Scheiße erlebt hat. So, ja, komm, wir gehen erstmal dahin, wo es wahrscheinlich ist. Ihr Teenager, wahrscheinlich sitzt deine Freundin einfach heulend zu Hause. Wir fahren da erstmal hin.
Er macht ja auch ihm sofort Vorwürfe und verdächtigt ihn ja auch so ein bisschen. Ja, du bist der Freund, ne? Ja, heute ist Highschool-Abschied.
Und war zufälligerweise gerade da bei dem Brandort, und der ist jetzt auch Abschluss.
Ja,
wäre ja nichts Neues.
Und er sagt, er macht ihm ja auch gleich Druck mit so herrlich witzig. Er sagt, aber weißt du was, ich zeig dich an, Anstiftung, Brandstiftung, und irgendeine Stiftung fällt mir noch ein.
Richtig.
Ist großartig, oder? Das ist wirklich, er sagt, wir fahren jetzt erstmal zu dir, Junge, komm mal mit. Er nimmt ihn, das ist gleich so ein Macher, ne? Er nimmt nicht noch einen weiteren Polizisten mit, sondern, ne, er packt ihn erstmal auf den Beifahrersitz und fährt mit ihm zu ihm nach Hause, ne? Ja, gefahren ist übrigens ein Stichwort. Mittlerweile ist ja Julie mit Man at Arms, Seaman und Teela, halt hängt sie mit denen rum, aber man muss da jetzt ja weg. Und da taucht Gwildor auf mit einer Szene, die ich irgendwie so ein bisschen, ja, er hat dann mittlerweile so ein Cadillac. Hat
ein
er halt so ein bisschen
rosa
gepimpt, oder?
Cadillac.
Ja, es
und
ist so.
Und warum? Weil der Regisseur meinte, ich fand das geil, diese Helden in einem rosa Cadillac zu sehen.
Ja, ich muss sagen, ich habe es damals eher so ein bisschen, naja, jetzt finde ich es okay, aber auch so, dass er es dann so umgebaut hat und, ne, was ist denn mit wir trennen uns und suchen? Nein, ich baue jetzt erstmal ein Cadillac um. Gut, andererseits, sie brauchten irgendein Fortbewegungsmittel, ne. Dass er dann drin hat, er ja dann auch so Technik angebaut und so von Eternia. Naja. Auf jeden Fall sind wir zwischendurch ja nochmal bei Skeletor, der eine tolle Szene hat, indem er Evelyn einfach nur so den Kopf hin und her dreht. Ne? Er erzählt ihr was und dabei spielt er quasi mit ihrem Kopf. Das ist wirklich geil. Also die Beziehung der beiden wird schön gut dargestellt halt.
Ja, wie, ne? So ein Haustier bald.
Ein Haustier, genau, ein bisschen Haustier, ist nicht so der erste Offizier, sie ist ja auch so ein bisschen verlängerter Arm und so, aber sie versteht, er denkt zumindest, sie versteht ihn, aber das ist so Haustier trifft es eigentlich ganz
gut. Da hatte ich manchmal immer so den Gedankenkopf, wenn alles ruhig ist, sitzt die schnurrend an seinem Fußende des Throns und...
Alter, hat man je Evelyn und Pantor auf demselben Bild gesehen? Ist sie vielleicht Pantor?
Möglich.
Nicht mal, es hat weder für Battlecat noch für Pantor gereicht, ne? Tja, mittlerweile sind die erfolglosen Vier ja auch wieder zurückgekommen und sagen, ja, He-Man, wir konnten leider den Schlüssel nicht zurückbringen, weil He-Man tauchte auch, ach was, ne? Und ganz viele an, und er hatte ganz viele Hilfe von Einheimischen. Also man redet sich halt raus, warum das nicht geklappt hat, und der gute Skeletor ist offensichtlich kein Mann der FIFA Zeit, auch wenn man ihm versichert, schick uns nochmal zurück. Wir werden es dann regeln.
Ich bin heute nicht in Geberlaune.
Richtig. Wo ich mich aber gefragt habe, warum die überhaupt dann zurückgekommen sind, nur um zu fragen, ob sie nochmal hin können.
Wo auch der Regisseur mehrfach betont im Regiekommentar, dass das ja ein Shakespeare-Zitat ist.
Ja. Also man muss tatsächlich sagen, der gute Godard hat das schon, der verteidigt das schon ganz schön, ne?
Ja, also da sage ich mir auch so, meine Achtung davor, aber er hat wirklich, also das klingt manchmal so, als ob er da ein Meisterwerk abgeliefert hat. Er hat was unglaublich Tolles für die Umstände gemacht, aber es ist kein Meisterwerk.
Ja, wir auf jeden Fall, was für Sauron muss es bezahlen. Die eigentlich interessanteste von den Figuren, und zumindest optisch interessanteste, die wird quasi weggeblitzt, wo wir mit A sehen, was für ein skrupelloser, böser Typ Skeletor ist. Der muss jetzt mal jemanden also onscreen töten und wir sehen, was er für Macht hat. Ne? Mhm. Auch sehr Imperator-mäßig, ne? Hatte er in den Comics nicht solche Fähigkeiten, oder? Mit den Blitzen kann ich mich nicht erinnern.
Nein, er war kein Zauberer da, in dem Ausmaß.
Genau, und mittlerweile ist ja Evelyn noch mit zurückgegangen und die hat ja auch, dann ist diese Szene, die du schon beschrieben hast, dass sie sagt, inkompetent. Ich finde aber wirklich dieses Gerät super, womit man sehen kann, was wirklich passiert ist. Weißt du? Das verzeih ich in dem Film.
Ja, ne? Das kommt auch einfach gut rüber, weil sie es gut spielt. Wenn das jemand überzeugend rüberbringt, dann verzeih ich das auch. Aber es gibt auch Szenen, die in dem Film, die unglaublich geil aussehen. Und das ist es immer. Du merkst halt, ab welchen Punkten. Das ist ja nicht so, dass die hatten ja von Anfang an schon wenig Budget, aber denen wurde ja permanent Budget gestrichen, mindrin. Ja. Und das wurde einfach nicht bezahlt. Dann hieß es so, das war ja beim Endkampf. Der Endkampf ist gedreht.
Ja.
Der sollte eigentlich viel länger sein mit Wortgefechten zwischen He-Man und Skeletor. Da mussten sie schon kurz machen. Ja, der Dreh ist jetzt zu Ende. Und dann mussten die sich erkämpfen, dass die noch den Schluss gehetzt innerhalb eines Tages nochmal nachdrehen durften.
Und das sieht man leider halt auch. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall ist das, ist das mit dem Gerät da, finde ich, das irgendwie ganz cool. Es zeigt auch, was für eine coole Sau halt Evelyn halt ist. Ne? Und das Signal wird weiterverfolgt, weil der gute Lubitsch ist ja beim Kevin zu Hause und jetzt aktiviert er das Teil, ne? Und somit haben wir dem guten, ja, beim Kevin zu Hause hat es ein Signal, Kevin ist jetzt allein zu Hause und hat vorher aber noch ein Signal versendet, quasi, das bedeutet, wir wissen, was jetzt kommt, nachdem Lubitsch geht, jetzt taucht nämlich Evelyn mit der Söldnertruppe auf, der gute Kevin kriegt nochmal einen richtig verplättet und der kriegt dann den Kragen, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, weißt du noch, wie der Kragen heißt?
Kragen von Aldruin.
Ja, wenn du ihn um den Hals hast, dann kannst du nicht lügen. Und nicht auf Toilette.
Wär super. Und im O-Ton, dann klingt deine Stimme auch plötzlich völlig verzerrt.
Ja. Er wird dieses Ding, dann zwingt dich, dass du die Wahrheit sagst. Und er muss dann halt die Wahrheit sagen. Und er bekommt dann auch so ein Hologramm von dem Schlüssel gezeigt und sagt, er hat es gesehen und bei wem hat das, wer es mitgenommen hat, nämlich der gute Lubitsch. Und man lässt ihn dann zurück mit dem Kragen. Tatsächlich, das hat mich ein bisschen irritiert, dass sie ihn da einfach dagelassen haben und ihm den Kragen weiter umgelassen haben. Braucht man die Dinger nicht? Hat man so viele davon? Offensichtlich.
Wieso hat man nicht einfach getötet?
Warum hat man nicht einfach, das wäre der typische, gut, dann hätten wir nicht so viele James-Bond-Filme. Dann wäre das viel früher alles beendet worden, weißt du, wenn man jemanden getötet hätten. Aber so ist halt Julie, die ja mittlerweile, ne, weiß, sie hat ja He-Man gesagt, wer den Schlüssel hat, nämlich ihr Freund. Die tauchen jetzt auf und er sitzt da immer noch, hat diesen Kragen um, wird dann erstmal weiter verhört, nämlich Evelyn verrät jetzt im Prinzip alles und sagt jetzt He-Man und so, dasselbe, was halt auch Evelyn gesagt hat.
Ja, aber erstmal rastet er komplett auch aus.
Nachdem er es abbekommen hat, nachdem er den Kragen abbekommen hat, ne? Und dann, ne, und da wird ihm das noch, und er rastet endgültig aus, als er Gewildor verkleidet sieht.
Und der Rest mit wieder.
Das ist das Kinderprop. Genau, er hat dann mittlerweile so einen Blumenhut und eine Stola um.
Und eine Sonnenbrille. Ja. So wie Alf im blauen Kleid.
Er sieht komplett aus wie Alf im blauen Kleid, ne? Und der gute Lubitsch ist dann halt jetzt bei den Musiktypen und lässt sich das halt auch nochmal, der versucht es ihm auch nochmal abzukaufen. Mittlerweile ist aber He-Man und Man at Arms sind schneller da und versuchen das Ding halt zu bekommen. Bekommen es aber nicht. Also, oder es ist, die Verhandlungen gestalten sich ein bisschen schwierig. Währenddessen taucht halt die Söldnertruppe diesmal mit deutlich mehr Soldaten auf. Also haben wir jetzt die Verschanzen- und Schießerei-Szene. Ja. Die fand ich damals immer als Kind cool. Ich fand auch diesen Moment cool, wo die hinter diesen Synthesizern und Keyboards sich meine Dams und He-Man irgendwie verbarrikadieren. Ne? Und da hat das ist auch das einzige Mal, wo meine Dams das Visier runtergeklappt hat. Dieses gelbe Visier.
Ich dachte mir, sowieso fällt das keinem auf. Noch was anderes, als sie ja Kevin befreit haben. Mhm. Sie wissen ja gar nicht, sie haben nicht spitz gekriegt, dass die da alle schon rumgeistern vorher, dass die mit dem Raumschiff unterwegs sind. Aber wenn dieses Auto auf der Straße ist, dieses Raumschiff, dieses Ding, dieser riesige Gleiter, fliegt vielleicht geschätzte 20 Meter vor denen hoch. Mhm. Die müssen den gesehen haben.
Ja, klar. Natürlich müssen sie ihn gesehen haben. Abgesehen davon ist natürlich auch die Frage, wieso die schneller beim Musikladen sind, ne? Also die anderen konnten fliegen und waren vor ihnen da, ne? Also die hätten eigentlich eher da sein müssen. Aber gut, so haben wir jetzt die Schießerei, wenn die Truppen halt versuchen, da reinzukommen und dann gibt's halt ein bisschen Laser-Action, ne? Währenddessen Gwildor und der gute Lubitsch bisschen rumdiskutieren. Mhm. Ja. Lubitsch hat ja auch seine Waffe abgeben müssen, aber er ist schon sehr geil. Er ist ja so ein kompletter Zweifler auch an der ganzen Situation, ne? Und auch sichtlich überfordert und versucht, ein bisschen die Kontrolle zu behalten.
Das ist, ne? Glaube ich, das ist teilweise der Einzige, der sich halbwegs nachvollziehbar / vernünftig verhält.
Ja, tatsächlich, aber der Rest, der kriegt ja auch nicht genau mit, was vorne passiert. Ne? Er hört das zwar, aber diese Laser, diese Schießerei, aber es wird ja dann noch komplett weird, ne? Mit Julie, die ja auch, wir wissen ja, ihre Eltern verloren hat, sieht ja dann plötzlich hinten am Hinterausgang ihre, ja, verstorbene Mutter stehen. Und die erzählt ihr so eine Geschichte, dass sie diesen Schlüssel braucht.
Ja, der ist von ihnen, das ist ein geheimes Projekt. Ja,
genau, und sie brauchen diesen Schlüssel. Da steht dann deine verstorbene Mutter plötzlich vor dir, nachdem du das alles erlebt hast. Aber man sieht, wie sehnsüchtig, wie sehr sie sich das wünscht halt. Ne? Und sie geht dann halt rein, klaut halt den Schlüssel und...
Erst versucht sie es noch halbwegs zu erklären und dann beißt sie sich auf die Lippe und nimmt das Ding mit wie ein Kind.
Genau, nimmt es mit und währenddessen vorne der Kampf tobt. Die sind ja nur hinten im Hinterzimmer, um sich zu verstecken. Sie rennt dann raus mit dem Schlüssel, gibt es ihrer Mutter, die sie dann auch noch umarmt. Sie nimmt das Gerät so in den Arm und umarmt sie dann noch und dann, als sie sich entarmen, sieht man, dass es Evelyn ist.
Men entarmen.
Den Witz wollte ich auch eben machen. Und da ist natürlich, sie geht dann weg und das ist so ein cooler Move, wo Evelyn dann weggeht und alle plötzlich versuchen, hinter ihr herzurennen und dann tauchen dann halt noch gleich die Wachen auf, die dann halt quasi die Straße blockieren halt, ne? Sodass man Evelyn nicht verfolgen kann halt. Ne? Und dann haben wir auch ihren legendären Abmarsch mit dem Gleiter, ne? Ja. Das ist super. Das ist total geil. Sie haben also jetzt den Schlüssel verloren. Evil-Lyn hat sie reingelegt, während sie vorne, während He-Man und meine Damen vorne gekämpft haben, hat Evil-Lyn es hinten mit Schlauigkeit geregelt. Und man hatte ja offensichtlich, war ja offensichtlich, woher man auch diese Idee hatte mit der Mutter, mit der verstorbenen Mutter, mit dem Hologramm. Ne? Also beziehungsweise, dass sie die Gestalt der Mutter annehmen
oder
konnte.
Das haben ne? Sie haben vorher im Film den Zeitungsausschnitt gefunden.
Stimmt, da haben sie es her, stimmt, ja. Ja, und jetzt kommt so eine Szene, die ist ja auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen eigentlich das Highlight oder eins der Highlights, war ja, ist ja die Ankunft von Skeletor, ne? Wo ich mich irgendwie auch immer gefragt habe, warum. Also, warum man das gemacht hat, also warum er das tun sollte. Weil man wollte ja eigentlich nur den Schlüssel, aber jetzt geht es ja auch darum, He-Man habhaft zu werden, ne? Und da holt man sich halt jetzt mehr Truppen, ne? Der Schlüssel wird wieder aktiviert, es öffnet sich ein Tor und Skeletor kommt jetzt mit so einem mobilen Thronsaal quasi da raus, flankiert von seinen Truppen und zieht durch die Straßen. Mhm. Was mir schon als Kind klar war, wo ich gesagt habe, dass da keiner draußen stand und das sich angesehen hat, ne? Oder die Polizei wenigstens.
Aber dazu muss man sagen, das war tatsächlich mal gut durchdacht, dass er da hingekommen ist, warum er He-Man braucht, weil es wurde ja vorher sogar im Film gesagt, warum ihn dort nicht einfach lassen? Nein, dann wird das Volk von Eternia immer glauben, genau, dass er kommt und wird uns sie retten. Ich kann ihn nicht umbringen oder sowas. Ich muss zeigen, wie ich ihn besiege, dass sie die Hoffnung verlieren.
Genau.
Weil, dass ich ihn in einem direkten Kampf schlage.
Darum geht's.
Ich ihn dominiere, ja.
Und das ist eigentlich interessant, dass er es eigentlich gar nicht andere so sehr regeln lassen möchte, sondern unterm Strich am Ende dann doch selber machen möchte.
Ja, aber
deshalb
damit
kommt er ja auch selber, ne?
Ja, das ist aber nicht unbedingt nur so ein Ego-Ding, sondern wirklich dadurch dacht. Mhm. Sonst werden die nie glauben, wenn die immer hoffen, He-Man kommt und rettet uns. Er muss zeigen, dass er wirklich ihm überlegen ist.
Wäre ja auch so ein Punkt, ja. Und wir sehen vor allen Dingen da an der Szene auch sehr schön, dass, also ich habe dieser Durchmarsch der Truppen, ohne dass da jemand reagiert, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie kein Geld hatten, da hunderte von panischen Statisten an die Straßenecken zu stellen, ne? Aber dass da so gar keiner reagiert, dass er auf menschenleeren Straßen quasi so mit seinen Truppen da durchflankiert, das sieht natürlich auch ein bisschen weird aus, ne? Er hat dann noch die Zenturien, das sind ja dieselben Soldaten, die diesmal auf so fliegenden Scheiben. Ne?
Ja, aber da hätte man wenigstens sowas zeigen können, dass jemand verängstigt aus dem Fenster rausguckt.
Ja, oder Polizeiauto.
Hätte man ja wieder erklären müssen, warum die Nationalgarde oder so nicht anrückt. Mhm.
Ja, oder ein Polizeiauto, was sie weggefasert hätten oder so. Aber es war halt kein Geld da. Das war es dann halt. Du hast ja dann auch die Szenen, die dann ja passieren, sind ja, dass die Zenturien auf diesen fliegenden Scheiben dann halt unsere Helden attackieren und angreifen, die dann natürlich obligatorisch auf dem Dach fliehen. Ne, wie man das so macht, ne? Wenn etwas fliegend dich angreift, rennst du aufs Dach, ne? Beim aufs Dach rennen springt He-Man halt aus dem Fenster und schnappt sich einen der Gleiter von einem Zenturien, den er runterschubst und kämpft dann, macht dann quasi so einen Luftkampf mit denen. Also er hat dann eins dieser runden Scheiben und kämpft dann halt gegen so die anderen. Sieht halt sehr schlecht gealtert heute als Effekt aus, ne? Also immer dann, wenn man die alle so fliegen sieht. Nicht so sehr, wenn es so nahe ranzoomt, weißt du, wenn er dann damit am Hochhaus hochfährt, da sieht es noch okay aus, aber sonst sieht es halt ein bisschen billig reinkopiert aus heute, ne?
Ja, definitiv,
leider.
Das
kann man nicht sagen. Obwohl dieser Shot sehr schön war, wenn der eine auf ihn zufliegt und er ihn mit dem Schwert so runterschlägt. Und
es
so
gibt
und,
sogar ein paar Szenen, die haben so den Filmation-Animationseffekt. Das ist wirklich ein Standbild von Dolph Lundgren auf so einer Disc. Und das wird einfach nur seitlich bewegt. Zwar schnell, aber du siehst, dass da keine andere Bewegung ist. Also
ja, und das sieht man da halt ein bisschen. Und währenddessen sind ja unsere Helden auf dem Dach. Wie gesagt, ich verstehe es immer nicht, warum dann, gerade wenn sie schon unten waren und sie werden aus der Luft bedroht, renne ich dann wirklich aufs Dach. Aber gut, man muss es halt machen für diesen Kampf. Sie sind halt auf dem Dach und im Hintergrund sieht man Skeletor hochkommen. Und das ist so eine total epische Szene. Wenn man sieht, Gwildor, Teela und meine Damen sehen wir im Feuer und im Hintergrund siehst du, wie dieser mobile Thron, ich nenne es jetzt mal der mobile Thron von Skeletor, halt da hoch geht und plötzlich auf der Höhe des Daches ist. Und sie schießen auf ihn, aber er muss nur die Hand heben und hat dann halt so ein Kraftfeld, was seinen Thronbereich halt schützt, somit dass keine Waffe durchkommt. Und dann sind auch schon die Truppen da, die unsere Helden halt in Gefangenschaft nehmen. Dann kommt He-Man, der ja.
Darf ich dir ganz kurz noch eine Frage stellen, weil du bist zwar gerade wieder so im Fluss, aber sonst komme ich nicht dazwischen. Hat dich gerade dieser Thron und der Bereich dahinter auf seinem Gleiter an irgendwas erinnert?
Der Thron an sich. Das aussieht wie eine Muschel, meinst du, oder was?
Nee, hat mich total erinnert an die klassische Darstellung von der Zeitmaschine.
Stimmt. Durchaus. Doch, du hast recht. Stimmt, ja. Hat was davon. Ne? Gerade so durch dieses gefächerte Feld im Hintergrund, ne?
Genau.
Ja, stimmt, ja. Hat wirklich was davon. Vielleicht ist das auch das Prop aus der Zeitmaschine.
Würde mich alles nicht wundern.
Ja, aber es ist halt so, dass der. Es ist halt. Diese Szene musste halt sein, dass es auf dem Dach war, weil He-Man verfolgt halt einen der Zenturien, der lockt ihn quasi dahin und He-Man landet somit auch auf dem Dach und versucht sich jetzt noch gegen die Truppen da oben zu wehren. Und da gibt es auch ein paar so einen schönen Shot, wo er mit dem Schwert so auf die Kamera einhaut und so, ne? Aber er muss sich ja geben, weil seine Freunde werden bedroht. Und Julie ist ja mittlerweile auch von Skeletor verletzt worden. Julie ist ihm nämlich, als He-Man auf dem Dach landet, zu ihm gelaufen und Skeletor hat sie mit den Imperator-Blitzen am Bein verletzt. Und wir sehen, dass es auch eine sehr schwerwiegende Verletzung ist und He-Man ergibt sich dann und lässt sich quasi gefangen nehmen und das Urteil von Skeletor ist, also die Bedingung ist ja, er geht mit, aber seine Freunde dürfen leben, ne? Die werden nicht getötet, die werden quasi zurückgelassen ohne Schlüssel auf der Erde und dafür kommt He-Man mit und die Schlüssel gehen halt mit. Und man lässt sie quasi zurück. Und dann haben wir den Abmarsch von Skeletor, von dem gefangenen He-Man und den Truppen. Was sehr cool aussieht, wenn die dieses, weil He-Man so hinterhergeht, weißt du, so Hände gefesselt zu beiden Seiten Truppen und dann ne, in den Tunnel halt rein, hinter dem mobilen Thronsaal her. Ne? Das sieht cool aus.
Ja, ich sag mal, der Tunneleffekt sieht ziemlich mistig aus, aber die Kameraeinstellung, ja, die weiß zu gefallen.
Richtig, richtig. Und dann haben sie unsere Helden quasi, die zurückgelassen sind, haben natürlich jetzt das Problem, sie haben keinen Schlüssel mehr, keinen He-Man mehr. Ne? Sie können nicht nach Eternia kommen und die gute Julie ist verletzt. Und nur die Zauberin wäre in der Lage, ihre Verletzung zu heilen. Bam, 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 bam. Ne? Und ja, Gwildor kann nicht mal eben so einen Ersatzschlüssel herstellen, aber dann geht Kevin.
Nee, ja? Das Problem ist, er kann ihn reparieren, aber der Speicher ist leer mit den,
stimmt,
mit den Grundtönen, stimmt, die er dafür braucht. Aber Kevin ist ja ein Meistermusiker. Mhm. Der kann sich an jede Melodie erinnern, die er jemals gehört hat.
Ja, richtig. Das ist so sein Grund dafür, dass er in dem Film sein konnte. Genau. Ne? Und dann kann er sich ja quasi also das ist so der Teil, den ich als Nicht-Musiker nicht so ganz verstanden habe. Er hat sich dann so ein paar Sachen noch aus dem zerstörten Musikladen geholt und die haben dann quasi so eine Tonleiter irgendwie da gebaut. Und
wieso habt ihr nicht erwähnt, dass ihr Tontasten auf diesem Planeten habt?
Ja. Und dann spielen sie. Es geht ja darum, dass sie diese Töne erzeugen können durch dieses Konstrukt, was sie da bauen. Die sind sowieso irgendwie an der Parkbank, hängen die da ja die ganze Zeit rum, um sich dann quasi damit einen Tunnel nach Eternia zu öffnen, damit sie halt He-Man helfen können. Und da fand ich das auch, dass er so ein Musiknerd ist und sich immer daran erinnern kann, was er mal so als Musik und als Ton gehört hat und so. Und dann verfachsimpelt er ja auch so mit Gwildor und so, ne? Machen dann so Bewegungen. Wie man halt so diese Töne darstellt.
Naja, fachsimpeln, halt, ne? Er klimpert auf dem Ding rum. Also.
Ja, gut, aber Gwildor ist total begeistert, fasziniert davon, dass er.
Der kennt Musik!
Er kennt Musik, ja.
Ihr seid uns überlegen!
Aber der gute Lubitsch ist ja mittlerweile mit der Nachtwache, mit seinen Streifenkollegen angekommen. Und da gibt es so herrliche Szenen, wo die an ihm vorbeifahren. Und er sagt: Da sind sie, da müssen wir doch hinterher. Da sagt der eine nur: Ach Quatsch, Lubitsch. Das ist super. Ja. Na gut, auf jeden Fall gelingt es ihnen dann mit diesen Tönen und dem, also damit dieses Löschen des Speichers rückgängiger zu machen oder zu ersetzen.
Also auf diesen Grundlage kann er einfach mit diesen Grundtönen wohl wieder den Kurs programmieren, weil er könnte zwar einen Kurs eingeben, aber wenn er diese Grundtöne nicht hat, dann ist das halt wertlos.
Ja, dann haben wir, sonst hätten wir ja die Sache vom Anfang mit dem, dass sie überall landen würden und nicht gesteuert halt, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist Skeletor, der lässt sich mittlerweile feiern. He-Man ist da gefesselt vorhin im Thronsaal und wird erstmal von dem guten Blade mit einer großen Peitsche ausgepeitscht.
Ja, vor allem bei den ersten Schlägen reagiert er noch nicht mal.
Ja, es ist so eine. Ist so, heute würde man sagen, es ist eine Zeichentrickpeitsche, oder?
Ja.
Also, offensichtlich. Ja, die ersten Schläge, stimmt. Das ist irgendwie nicht gut getimt gewesen, ne?
Ich sage mal, ein Katzula hätte besser reagiert.
Ja, aber da hätte man doch einfach auch mit so, weiß ich nicht, hätte man da nicht irgendwie so ein bisschen so ein Stück Bindfaden werfen können?
Oder es gibt so, ja extra so ein Zeug, weiß, was ja auch wirklich knallt, was dir aber nicht wehtut.
Ja,
das kenne ich alles aus der Schandgeige. Wer Geburtstag hat, wird ausgepeitscht. ja. Aber dafür kriegt man auch Sachen kostenlos. So kriegt man Alkohol für sich und für seine Mannen.
Ah, sehr schön.
Da hätte man das doch einfach dann drüber machen können. Also so ist es wirklich so. Ja, die ersten paar Mal steht er einfach nur und danach plötzlich windet er sich aber die ersten drei Schläge.
Ja. Das soll natürlich auch zeigen, was er für ein harter Hund ist. Und Skeletor verhöhnt ihn ja auch noch mit so Sätzen wie: Wie ist es eigentlich, Ahiman, so allein zu sein? Erzähl mir etwas über die Einsamkeit des Guten. Ähnelt sie dem der Einsamkeit des Bösen? Nein, bei uns ist ganz anders. Weißt du?
Nein, bei der Einsamkeit des Bösen gibt's noch Koks und Nutten.
Ja, Einsamkeit des Bösen. Ich weiß doch, was du machst hier, wenn, ne? Ja, aber dieses Verhöhnen von He-Man ist dann halt auch, ne? Und da haben wir ja auch diesen Moment mit der Zauberin, die ja schon, die ja nicht nur in diesem Kraftfeld gefangen ist, sondern der Sinn des Kraftfelds ist ja auch, ihr die Kraft zu entziehen. Sie wird also immer älter, ne? Und die Kraft soll auf Skeletor übergehen und dann die rückwärtige Wand da halt öffnen, was dann das irgendwie die Mächte
des Universums. Das Auge des Universums.
Ja, die, weißt du, bei der Macht von Grayskull. Die Lippenbekenntnisse, sowas in der Art. Mhm. Da ist auch dann die Stelle mit dem, ne, Männer, die Macht lieben, zählen die Fehler in ihrem Leben zusammen.
Ja.
Und dann das Schicksal, das ist sehr, sehr schön. Und Skeletor feiert sich ja dann schon. Er hat ihn da aber eigentlich ja nur, er lässt ihn halt vor sich auspeitschen. Und das, was ich irgendwie sehr geil gespielt finde, ist, dass irgendwann Skeletor ja mit zusammenzuckt. Jedes Mal, wenn He-Man von der Peitsche getroffen wird, ne? Dann siehst du ja auch, dass er so ein Mitzucken hat und sich an seinem Stab
fest. Er geilt sich so ein bisschen dran auf.
Ein bisschen schon. Das ist 50 Shades of Skeletor irgendwie, oder?
Ja.
Es ist Folgentitel.
Deswegen hat er auch diesen Schädelkopf, der hat einfach zu viel sich selbst gegeißelt und mit Säure und so ein Kram.
Ja, irgendwie schon, oder?
Oder so. Das kommt dabei raus für Kinder, wenn man masturbiert.
Ja, so ein bisschen. Einmal zu viel. Aber es ist schon wirklich, wirklich sehr, 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 sehr geil, muss man tatsächlich sagen. Ja gut, mittlerweile, die Helden haben jetzt diese Tonfolge halt zusammen. Und Julie ist halt schwer verletzt und wir sehen halt wie Kevin, ne, dass der halt leidet, ne?
Da kommt eine Freundin, ne? Und deine Nitpicker.
Ja.
Erstmal, da hörst du mehrere Instrumente.
Ja, ja.
Aus einem Keyboard, okay. Ja. Vielleicht hat er es hintereinander eingespielt. Aber das Ding spielt auch noch weiter, nachdem er schon lange keinen Finger mehr dran hat.
Ja, einmal das. Ja. Aber als dann dieser Effekt losgeht, da taucht ja noch Lubitsch auf, der jetzt alle verhaften will. Und er kommt ja genau in dem Moment, wo das unpassend ist, weil gerade das Tor sich um die herum öffnet. Ne? Als er dann da mit dem Gewehr steht, da muss man doch dazwischen. Ne? Und sagt, ihr seid jetzt alle verhaftet. Also man ist jetzt quasi auf dem Weg nach Eternia und Skeletor, der jetzt genug vom Auspeitschen von He-Man hat, der will jetzt gleich, dass das Auge des Universums sich öffnet und die Macht auf ihn übergeht, aber vorher wendet er sich nochmal als Hologramm an sein Volk, diesmal bei Nacht, und ich habe mir aufgeschrieben, die armen Männer, die da immer noch so standen. Weißt du, weil wir sehen ja immer noch die Soldaten, die mit den Händen über dem Kopf da standen und die Truppen, die sie bewacht haben.
Ja.
Die dachte ich mir,
das
mein Gott.
Das ist die gleiche Szene übrigens. Ja. Die ist nur gespiegelt.
Ja.
Es ist ein Nachtfilter. Ist wirklich, ich das heute mit Regiekommentar geguckt habe, habe ich es nochmal verglichen. Ich habe wirklich ein Foto von meinem Fernseher gemacht mit dem Bild und danach nochmal. Das ist einfach nur, Anführungsstrichen, gespiegelt, beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel, aber es ist die gleiche Szene.
Richtig, man hat es nur per Nacht gemacht und spiegelverkehrt. Weißt du, das ist unglaublich, weißt du, da hätte man das nicht irgendwie, Skeletors Hologramm, irgendwie über so ein Mad Painting von so einer Stadt, von Eternia irgendwie, weißt du, von der Hauptstadt oder so. Einfach nur so ein Mad Painting von der Stadt, das wäre schon mal was gewesen.
Ja, aber das war ja schon der Fehler der ersten Szene, bei einem Mad Painting nah ranzoomen.
Ja, ist schlecht, ja, stimmt. Ja, das stimmt schon. Aber dass da immer noch dieselben Soldaten jetzt, was jetzt passiert, es sind wahrscheinlich, ist mindestens ein Tag irgendwie vergangen. Die haben immer noch mit Händen über dem Kopf da gestanden an derselben Stelle oder was? Also,
Ja, wir wissen ja auch, dass dieser Schlüssel nicht nur durch den Raum reißt, sondern auch durch die Zeit.
Ja, du meinst, es war gar nicht so lange, es kam uns nur so lange vor, ne? Naja, aber Skeletor, der Spotlight offensichtlich auch genießt, ne, macht jetzt die Tagline des Films, ne, er ist ja so blau angestrahlt, als er in diesem Hologramm ist und sagt, und jetzt werde ich endgültig ein Meister des Universums. Ich liebe es, wenn Figuren in einem Film den Titel des Films sagen, sagte schon der gute Peter Griffin. Und dann kommt diese großartige Szene, wo diese Energiebällchen, diese beiden Kugeln, aus diesem Auge des geöffneten Stargate rauskommen und Skeletor durchlaufen und wir diesen Zeichentrickeffekt sehen, dass sein Kopf anfängt zu glühen und er die Hände
der Fäden zieht hält. Bloß als er, Spitze, ja.
Ja, und er sagt, und dieses, die Macht durchströmt mich, sie erfüllt mich. Du, knie nieder, ich bin kein Mensch, ich bin mehr als das Leben.
Ich bin Gott.
Ich bin, genau.
Er ist Shayhem von Prosis.
Ja, richtig. Ich bin mehr als die Menschheit, ich bin mehr als das ganze Leben, jetzt bin ich Gott.
Aber ich muss auch sagen, der Regisseur hat gesagt, oh, diese Gegenschnitte wurden ihm aufgezwungen, er hätte das noch viel länger, eine längere durchgehende Szene, wo er nur in dieser Macht badet. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach ein paar Sekunden bei der Szene Fremdscham.
Ja, irgendwie schon, aber ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Ich finde Frank Langella da wirklich sehr geil, wie er da so aufspielt und wie er sich auch immer, er wirkt ja wie so betrunken es in der Macht baden. Ne?
Also ich habe immer das Gefühl, dass sich da gleich irgendwas unter seiner Kutter erhebt.
Ja, so ein bisschen ist das auch so. Ja, wo hast du denn den zweiten Stab her, Skeletor?
Das ist sein Liebesknochen.
Ja, so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall hat er dann, und dann ist der Moment, wo ich immer nicht weiß, ob ich es cool finde oder nicht. Er ist dann golden. Hat dann diesen unglaublich lächerlich großen Helm auf mit den Hörnern und der Schweinsnase.
Ja.
Ne? Und ist halt komplett golden und blitzt in einer Tour. Und das ist tatsächlich der Moment, wo ich sage, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Es passt zu seinem Ego, aber damit aber, kämpfen.
Nee, ist irgendwie, da hätte ich mir gesagt, na nee, da hätte ich doch lieber vorher. Weißt du, die reden doch schlecht über dich am Hof, wenn du so aussiehst, oder? Oh, das Skeletors neue Kleider. Ne?
Das ist wie bei den Centauri, da redet dann keiner drüber.
Meinst du? Ja, die müssen ja immer noch die Hände über dem Kopf halten. Wahrscheinlich seit 3 Dekaden und so, weißt du. Naja, und Skeletor, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie too much. Also ja. Diese Visualisierung dieser Macht mit diesem goldenen Helm, mit den Hörnern, den Flügeln.
Das Geld hätten sie woanders besser reinstecken können.
Ja, habe ich mir auch gesagt, da hätte ich mir lieber noch einen, weiß ich nicht, wenigstens irgendwie Ram-Man. Oder so.
Nur ganz ehrlich, da hätte ich es sogar besser gefunden, wenn einfach sein Kostüm nur Gold gewesen wäre und hätte vielleicht so eine Art Greif oder Krone drauf gehabt, aber das war too much, weit oder? Over the top.
Ja, und das, da hätte ich gerne mal, hat er irgendwas dazu gesagt, der gute Goddard, zu dem Kostüm?
War begeistert.
Er war ernsthaft? Ja gut, ich glaube, der feiert das wirklich, ne?
Ja. Ja, okay, der muss seine einzige große Regiearbeit verteidigen und.
Ja, es ist ja auch nicht schlecht.
Sag mal, ja, es ist für die Umstände ist es eine gute Arbeit, aber rein objektiv ist es kein guter Film.
Nee, naja, ja, stimmt schon. Das ist ein GT Thrasher, das passt, das ist schon so. Ja, und dann soll He-Man niederknien, weil Skeletor ja jetzt einfach, er ist zu mächtig für ihn auch und eigentlich ist er überhaupt nichts mehr wert. Und er soll sich quasi niederknien, das will He-Man nicht und wird deshalb erstmal Imperator geblitzdingst. Ne? Ja, mittlerweile tauchen seine Freunde auf im Thronsaal, nicht nur die Leute, die unmittelbar um dieses Musikding gesessen haben, sondern auch die halbe Hauswand und das halbe Cadillac.
Und der Fußboden darunter.
Und der Fußboden darunter, da muss ein Riesenloch jetzt in der Stadt sein.
Der Witz ist, es ist wie bei Terminator eine Sphäre, aber die Sphäre hört beim Boden auf.
Ja, geil, ne? Das ist so. Wir haben noch ein Stück Rohr mitgenommen, ne? Na, und die landen natürlich genau im Thronsaal und natürlich passiert genau das. Jetzt beginnt wieder eine kleine Laserschießerei, in der der Herr Lubitsch das mittlerweile das Highlight wirklich ist. Denn geh in Deckung, bin ich hier im falschen Film bin, muss man mir das sagen. Ne, und dann, als um ihn herum immer mehr geschossen wird, rastet er ja irgendwann so ein bisschen aus und sagt, okay, jetzt reicht's. Also wenn hier einer schießt, dann bin ich das.
Man nimmt seine Pumpgun, ja.
Ja, und schießt erstmal ein paar Soldaten weg halt. Ne? Naja, und He-Man sagte natürlich ein bisschen naiv, du hast doch gesagt, dass du ihnen nichts tust. Naja gut, aber wenn die in meinem Thronsaal überraschend mit Waffen auftauchen, das haben wir nicht abgesprochen. Ne? Also da ist He-Man ein bisschen naiv. Was soll Skeletor denn jetzt machen sonst? Jetzt mal ehrlich, oder? Also jetzt mal ohne Witz, was soll er denn machen? Da bist du aus Gold und strahlst überall und dann kommen dir die Typen auf einmal mit den Lasern bei dir in dein Wohnzimmer rein. Weißt du? Da ja, muss man. Ne?
Ja, He-Man ist nicht die hellste Leuchte am Kronleuchter.
Ja, aber es reicht zumindest, dass er als Skeletor seine Blitze wieder einsetzt, diesmal einfach den Arm hebt, damit die Blitze nicht auf ihn, sondern auf die Ketten quasi gehen und er kann sich auf die Art befreien und greift dann halt in den Kampf mit ein. Und ja, wir sehen halt so einen schönen Laser, ein bisschen eine kleine Laserschlacht, die allerdings sehr, 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 sehr kurz ist. Da sind wir wieder zum, dass sie nicht das Geld hatten.
Und die Zeit in diesem Fall vor allem.
Ja, und du merkst es leider in einem
Sollten halt wirklich ein Wortduell auch untereinander haben.
Ja, und du merkst es wirklich, du merkst es allein schon an dem Abmarsch von Evelyn, der zu der Zeit völlig ohne Not war, finde ich. Ne, weil sie sagt ja zu Karg, hier Rückzug, du willst also mit Skeletor fliehen? Sie guckt ihn da nur an. Okay, ich habe verstanden. Also ja, gut, im Prinzip ging es darum, dass die Figuren halt quasi verschwinden. Aber eigentlich war es ja, zu der Zeit waren die noch nicht am Verlieren, ne?
Nicht wirklich, nee.
Nee, also es war das, man hat da wirklich gemerkt, alle jetzt raus, hier wird gleich das Licht ausgemacht, wir haben kein Geld mehr.
Vielleicht, ne? Hat sie aber, man könnte es aber ihr auch unterstellen, sie hat gemerkt so, aha, ohne mich wird es jetzt ein bisschen eng, ich gehe mal und dann kill ich das, was übrig bleibt und dann bin ich Kalif anstelle des Kalifen.
Bin ich die Mutter der Drachen.
Genau.
Ja, vielleicht. Naja, auf jeden Fall, es He-Man gelingt noch, eine große Statue umzuschubsen. Das wird wahrscheinlich noch einiges gekostet haben. Da habe ich mir nur aufgeschrieben.
Abbruchparty.
Abbruchparty, ja, und dafür, dass er diese riesen Steinstatue umwirft, da fallen dann zwei Truppen um, die daneben stehen. Hätte er auch leichter haben können. Ne? Ja. Also wenn es nur um die beiden dann gegangen ist. Und He-Man schwingt dann halt, wie zu guten Errol Flynn-Zeiten, halt mit dem Vorhang nach vorne und will sein Schwert greifen, was der Blade, du hast es vorhin beschrieben, ja in diese Halterung gesteckt hat und er will es rausziehen und Skeletor versucht das halt mit Blitzen zu verhindern, aber nein, He-Man lässt sich nicht mehr aufhalten und er zieht sein Schwert raus mit dem legendären Satz beider, ich habe die Zauberkraft.
Ja, er sagt einfach nur, ich habe die Kraft.
Die Kraft, stimmt, und wir sehen dann den Licht.
Und er leuchtet.
Ja, den Lichtblitz und sogar Skeletor muss sich abblenden und dann ja, und dann gibt es die Szene, die so ähnlich ist wie im ersten Rocky-Teil, ein dunkler Hintergrund, weil sie kein Geld hatten, Statisten im Hintergrund sitzen zu haben. Und da siehst du es auch so. Du siehst Skeletor und He-Man gegeneinander kämpfen, werden von hinten angestrahlt, von so Leuchtstrahlern, so von unten. Aber es ist halt wirklich so ein bisschen spärlich, was wir da sehen.
Ich glaube, das sollte sogar beabsichtigt sein, damit die Lichteffekte besser zum Tragen kommen, die es dann nicht gab.
Ja, aber damit vertuschen sie einfach, dass sie keinen wirklichen Hintergrund hatten. Das wirkt wirklich
wann anders gedreht. Ja doch, den Hintergrund, ja stimmt. Aber das hatten sie wohl noch. Die haben erst nach dem Gefecht, hatten sie, glaube ich, den Abschluss gedreht.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich fand das immer so ein bisschen sparsam. Und dann ist diese große Macht am Ende aus irgendeinem Grund in seinem Stab.
Ja,
und He-Man muss den nur durchschlagen, obwohl der Stab da vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weder beim Blitzewerfen noch die Blitze haben ja auch nicht den Stab durchdrungen, sondern Skeletor. Aber das Durchschlagen des Stabes verwandelt Skeletor halt wieder zurück. Ne? Und der ergibt sich vermeintlich, aber natürlich beim Abwenden war das nur eine Finte und greift He-Man an, der kann ihn abwehren und Skeletor fliegt wie Weiland, der gute Imperator, in ein Loch ohne Boden.
Ja, doch nicht so ganz lochlos, ne? Weil nach dem Abschluss sehen wir ja nochmal eine Post-Credit-Scene, wie er auftaucht, sehr schnell, I'll be back.
Ja, richtig. Die habe ich tatsächlich vor kurzem zum ersten Mal gesehen, diese Post-Credit-Szene.
Ja, früher im Fernsehen wurde die auch meistens nicht mit ausgestrahlt.
Ja, weil du nie bist nach dem Abspann, so lange lief ja das nicht, ne?
Ja, und vor allem, man wusste doch irgendwann, da kommt nichts.
Ja, das war ja, wie gesagt, ideal für den zweiten Teil, der dann ja nicht kam. Aber trotzdem, ich muss dann, den Moment fand ich super, wo wir dann Man at Arms, der jetzt doch das Visier nochmal unten hat, hinter dem Cadillac hervorkommt und sagt, He-Man, gewonnen! Und auch He-Man quittiert das nur mit einem gewonnen. Ich fand übrigens immer diese Begrüßung, die gemacht haben, mit diesem irgendwie Finger zur Brust, zum Mund irgendwie.
Eine Begrüßung, eine Verabschiedung.
Verabschiedung.
Nein, wir sagen nicht auf Wiedersehen. Wir sagen gute Reise.
Ja,
gute auf Reise. Wiedersehen ist ja auch viel negativer behaftet. So nach dem Motto, wir sehen uns wieder als tschüss, verpiss dich.
Ja, so in etwa. Genau, ja. Und dann feiern sie halt ihren Sieg. Ne? Und dann sehen wir dieselben Soldaten. Jetzt ist die Zauberin natürlich befreit, ne, die Soldaten haben ihre Uniform gewechselt. Ich denke, es sind dieselben Typen, die vorher noch für Skeletor gearbeitet haben. Die stehen jetzt in diesen kleinen Man-at-Arms-Uniform. Es passt aber irgendwie, ne, dass sie dieselben Uniformen haben, die Man-at-Arms trägt, ne, weil er ist ja eigentlich der Chef der Palastwache im Prinzip, ne?
Ja, sinnvoll ist es schon.
Ja, genau. Und ja, gut, wir haben dann im Prinzip auch noch schon Verabschiedung. Vildor hat mittlerweile ein paar Klammern im Haar. Ne, so.
Oh, goldene Schleifchen.
Goldene Schleifchen, genau. Und der gute Lubitsch hat beschlossen, da zu bleiben. Hat auch eine Frau gefunden und quittiert das Ganze mit, ach, hier ist ja auch ganz nett.
Und für meine Rente ist auch gesagt, ja, ganz ehrlich, Der hat ja so viel Scheiße mitgemacht. Er ist da jetzt ein Held.
Ja,
er,
ja.
Er hat quasi die Welt dort gerettet.
Ja.
Ey, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Woanders war ein alter Zyniker, hatte ja, nix. Der wurde ja. von den Kollegen, er war zwar der Chef, aber die haben auch gedacht, der spinnt. Natürlich. Und jetzt hier, ey, vielleicht hat er auch einfach nur keinen Bock auf den Papierkram danach gehabt. Also ja. der muss die Hütte. Nach dem Fall muss doch dieser Papierkram die Hölle gewesen sein. Scheiße, ja, ja. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich Papier, hier gibt's Alkohol, ich bin hier der King, hier gibt's Frauen en masse, ich kann Toga tragen, muss keine Unterwäsche anhaben. Yes!
Du hast recht, allein du hattest mich spätestens dazu gesagt, dass ich kann Toga tragen. Definitiv.
Also ja, als jeder, der schon mal ein Kilt getragen hat, es ist sehr befreiend.
Ich trage gerade eine He-Man-Perücke als Zeichen meiner Wertschätzung dem Franchise gegenüber.
Ich trage einen Fellschlüpper aus eigenem Fell.
Sehr schön. Naja, auf jeden Fall, die gute Julie und Kevin, die wollen aber zurück. Ne? Die verabschieden sich. Ne? Und es gibt nochmal so eine kleine, naja, ein bisschen, ja, mach's gut, gute Reise, das, was du auch eben schon gesagt hast, die wollen zurück. Und Gwildor macht denen halt den Tunnel auf. Und ja, beim Reingehen überlegt sich die gute Julie das Ganze nochmal. Und ruft noch hinterher, ich hab's mir überlegt, schick uns zurück. Sie meint natürlich auf eine Zeit, bevor ihre Eltern gestorben sind.
Genau.
Weil die, das haben wir ja vorher auch schon erfahren, die sind ja beim Autounfall beide ums Leben gekommen.
Flugzeug.
Ne, oder? Nee, Flugzeug. Die sind mit dem Flugzeug abgestürzt, weil der Vater Pilot war irgendwie und war mit der Mutter unterwegs und die sind abgestürzt. Genau. Sie sagt, sie hat ja auch so ein gewisses Schuldkomplex. Sie sagt ja auch, sie hätte irgendwie verhindern sollen, dass die an dem Tag fliegen. Ja, natürlich, sowas kann man nicht wissen, ne? Und hätte das verhindern können. Und die Chance kriegt sie tatsächlich jetzt, weil sie wirklich ein bisschen zurückgeschickt wurde von Gwildor. Und ihre Eltern leben noch und sie klaut ihnen den Schlüssel fürs Auto. Und somit können die da nicht weg und rennt weg. Also sie sagt, ihr werdet es nicht verstehen, aber ich muss das jetzt machen.
Ich liebe euch.
Ich liebe euch. Und und sie bekommt also quasi diese Chance, ihre Eltern zu retten. Sie hat natürlich keine Schuld, dass sie das damals nicht gemacht hat.
Nein.
Das redet man sich dann halt ein. Hätte ich das und das gemacht, dann wäre das und das nicht passiert. Dann wären die nicht dahin gefahren und wären nicht geflogen und so. Ne? Und jetzt ist es, sie gibt sich ja auch irgendwie so ein bisschen, weil sie mit ihrem Freund, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Aufhänger für diese Probleme, die sie mit Kevin so zwischendurch immer so ein bisschen hat, dass sie lieber mit ihm Zeit verbringen wollte und hätte sie das nicht gemacht, hätte sie sich irgendwie um ihre Eltern gekümmert, wären die nicht weggeflogen. Oder
korrekt. Sowas, ne?
Ja, das ist eigentlich schon total tiefsinnig, also oder tief.
Ich sag ja, sie hat eine Entwicklung.
Ja.
Kevin ein bisschen. Sie ist eigentlich die Person, die die Heldenreise durchmacht. Daher ist sie wirklich für mich die Hauptperson.
Ja, das
und stimmt. Sie hat auch deutlich mehr Screentime als He-Man und Konsorten.
Ja, stimmt. Nee, aber es ist tatsächlich eigentlich für so einen Film. Gerade also für die Art vor allen Dingen von Film eigentlich sehr ungewöhnlich, dass sie so eine harte Backstory eigentlich hat.
Ich glaube, das war Zufall.
Meinst du?
Echt? Ich bin jetzt mal ganz böse, das war, glaube ich, Zufall.
Naja, auf jeden Fall kann sie ja, wir lernen, die können in der Zeit zurück, aber haben ihre Erinnerung, denn darum geht es ja im Prinzip.
Halt, und die haben auch Sachen mitgenommen, aber sie haben körperlich Sachen mitgenommen, sind aber trotzdem in ihren Betten aufgewacht.
Ja, geil, ne? Ja, sie rennt dann halt mit dem Schlüssel raus und der Tageszeitung.
Entschuldigung, also auch in den 80ern. Also ich hätte es akzeptiert, wenn sie mit einer Art Pyjama oder mit Shirt und Hose und so weiter da rumläuft. Aber in diesem Großmutter-Nachthemd, was man vielleicht als kleines Mädchen getragen hätte, das nehme ich keinem Ende der 80er ab.
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Naja, auf jeden Fall, sie rennt ja raus und stößt auf Kevin, der auch gerade auf dem Weg zu ihr war, um ihr zu sagen, du darfst deine Eltern heute nicht fahren lassen oder fliegen lassen.
Du erinnerst dich auch.
Ich auch, ich weiß es. Und dann gucken die beiden auf dieses Amulett, ne?
Ja, das hat eigentlich sie gekriegt, aber er hat es in der Hand.
Er hat es in der Hand, ja, und sagen, wir waren wirklich da. Eternia. Ja, wir waren da. Und dann gibt es ja dieses Ran-Zoom an dieses Amulett und wir sehen in diesem Amulett Castle Grayskull.
Und davor steht He-Man.
He-Man, der das Schwert hebt.
Schlecht ausgeschnitten.
Ja.
Ich habe die Kraft.
Und das ist eigentlich das einzige Mal, wo wir so wirklich kurz Castle Grayskull von außen sehen. Das sieht total scheiße aus.
Überhaupt nicht so. Am Anfang haben wir es doch.
Ja, da war es
noch länger.
Da sehen wir es aber ein bisschen konkreter und das sieht total komisch aus.
Also ich überhaupt muss sagen, die ganzen so Produktionsdesigns, die du gesehen hast und auch schon vorangefertigte Zeichnungen, sahen allesamt besser aus als das.
Ja, definitiv.
Das ist echt
genau. Ja, ja, und dann ist dann halt dieser Moment, wo jemand, ich habe die Kraft, naja, und dann ist, ja, der Film vorbei, dann kommt nur noch der Abspann und die Szene mit Skeletor, die wir dann, der dann sich erhebt, quasi der Kopf, ohne die Kapuze und I'll be back, ne? Tja, ist er nicht mehr wiedergekommen, aber, tja, ein wichtiger Film meiner Jugend.
Ja, und es ist viel Star Trek drin vorhanden, Vasquez Rocks, Robert Duncan McNeil und Frank Langella.
Und Frank Langella, ja.
Aus DS9. Und da kann man auch sehen.
Der Kreis schließt sich, meinst du, hä?
Ja, genau, aber ich habe ihn eigentlich, weil ich es auch letztens gesehen habe, aus der Folge Die Heimkehr, wo andere möchte gern. Wie hieß er nochmal?
Der kommt zurück und ich weiß auch nicht mehr.
Genau, der Pseudo-Sisko.
Ja,
nee, genau. Propheten heißen die ja.
Abgesandte.
Der Abgesandte, genau. Ja. Und der hatte auch eine unglaublich tolle Präsenz und der spricht halt, also der spricht so ein schönes Shakespeare-Englisch einfach. Und der Mann strahlt Würde aus und so weiter. Und dann kann man sich echt vorstellen, okay, damals war der echt noch deutlich jünger, aber und man hat ihn auch in Superman schon gesehen.
Ja, ja. Er war Dings, wie heißt er hier?
White. Perry White, ja.
Perry White, genau.
Nein, aber auf jeden Fall. Ein toller Schauspieler und dadurch war einfach der Bösewicht besser als der Held.
Also definitiv, und es war ja auch sowieso, man merkte, der Fokus sollte ja auch ein bisschen mehr auf Skeletor liegen.
Seien wir doch ganz ehrlich, meistens sind eh die Schurken die interessanteren Charaktere.
Ja, weil, frag mal Batman, da sind fast alle Schurken interessanter als Batman. Ne?
Das stimmt.
Ja, aber Batman lebt total davon. Aber noch ganz kurz zur Synchro. Engelbert von Nordhausen hat ja Skeletor gesprochen, aber, und ganz toll, Manfred Lehmann ist He-Man, ne?
Ja. Aber ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen zu Masters of the Universe, weil wir wissen ja, Netflix wird auch zwei Serien produzieren, eine eigene und eine, die Filmation die Story fortsetzt. Da möchte ich dich fragen, was du davon hältst, und hast du die She-Ra-Serie gesehen?
Ich habe die She-Ra-Serie nicht gesehen, weil mich von den Bildern der Zeichentrickstil so ein bisschen abgehalten hat,
zu gucken. Habe ich auch.
Aber ich habe von vielen schon gehört, dass sie sich sehr lohnt.
Ja, tut sie auch. Also die erste Staffel ist noch so ein bisschen Findungsphase. Sieht aber echt gut an zum Ende. Und die Serie ist durchdacht. Die weiß genau, wann sie enden muss. Sie hatte ein festgelegtes Ende. Das ist, was ich bei den Netflix-Serien momentan sehr schön finde. Auch Voltron. Man hätte es noch länger durchziehen können. Die hatte echt gute Quoten. Aber sie haben, das ist jetzt der Punkt, wo die Geschichte ihren Höhepunkt hat. Jetzt können wir sie auslaufen lassen. Bam. Die haben dafür ein gutes Feeling. Und der Zeichenstil, der stört dich relativ schnell nicht mehr, weil die Geschichten gut sind, die Charaktere sind toll. Und wenn die mit dem Qualitätsansatz, es muss jetzt nicht der Zeichenstil sein, aber mit diesem Qualitätsansatz an die neue He-Man-Serie gehen, dann freue ich mich echt drauf.
Ja, absolut. Die eine ist auch von Kevin Smith, ne?
Das wusste ich noch gar nicht.
Doch, der macht die eine, die erste der beiden He-Man-Serien macht er.
Ja, die Fortsetzung.
Ja, die Fortsetzung.
Die Kevin Smith ist, entweder wird es verdammt geil oder es wird sehr seltsam und schlecht.
Er kann auch manchmal ein bisschen zu selbstreferenziell sein, ne? Aber er kann auch gute Storys eigentlich
oder
schreiben.
Oder er dreht sowas Verstörendes wie, wie hieß es nochmal?
Toss?
Der Film hat mich nachhaltig verstört.
Definitiv. Nichtsdestotrotz, ich mag ja, wir haben ja schon mal an anderer Stelle drüber geredet, wir sind beide ja große Fans der Masters of the Universe 2002er Serie.
Ja!
Und tatsächlich die 39 Folgen, man kann sie auf, ich hörte, man munkelt auch auf YouTube gucken, die sind sehr empfehlenswert und ich finde die Geschichte, wie sie da...
Sind die nicht mehr auf Netflix?
Ich habe sie tatsächlich auf YouTube gesehen, da kannst du die über einen Channel da komplett alle 39 Folgen gucken. Die Serie ist ja auch leider abgesetzt worden, aber wir haben nicht nur Skeletor, wir haben auch dann Hordak, wir haben auch die Schlangenmenschen. Ich finde King Hiss immer noch total eigentlich unglaublich, dass die sowas als Kinderspielzeugfigur da irgendwie möglich gemacht haben. Und die Serie hat tolle Geschichten und wir erfahren sehr, sehr viel Hintergrund über Eternia und über diese ganze Fandom.
Die haben auch sehr viel aus den Comics genommen. Das Schöne ist halt, die Optik orientiert sich nicht an den Spielzeugen wie bei Filmation, wo einfach He-Man aussah wie Prinz Adam. die haben schon beide einen Unterschied, dass man dann auch glaubt, dass man die auch beide nicht als eine Person vermutet.
Ja.
Ich meine mal, bei He-Man soll, bei der alten soll Prinz Adam ja so ein luschiger, weicher Typ sein, ist aber Muskelpaket vor dem Herrn. Aber es lag ja halt auch daran, alle männlichen Figuren hatten bis zu einem Zeitpunkt den gleichen Körper immer. Das war immer He-Man und dann anderer Kopf drauf.
War einfach aus Geldgründen. Ne? Die haben ja irgendwie, das ist ja aus diesem Konen-Spielzeug, ist das ja irgendwie hervorgegangen. Und das war einfach, das war ja auch die Größe, war ja wichtig. Und die mussten die Form, die Körperform immer wieder recyceln, damit sie unter irgendeinem so psychologischen Preis geblieben sind. Ich glaube am Anfang $5 oder irgendwie sowas. Ne? Damit es irgendwie von der von Produktionskosten nicht so teuer wurde. Deshalb gab es dieses Recycling und nur so Variationen, aber im Prinzip war es gleich. Ich habe zum Beispiel, kennst du noch Faker? Es gab ja diesen gefakten He-Man, der hieß ja auch Faker und der war einfach blau.
Ja.
Und ich habe nie verstanden, was so schwer war, den zu erkennen. Der ist einfach, hat eine andere Farbe als die anderen. Also als der echte He-Man. Einer von euch beiden lügt.
Das ist echt. Aber ich habe nebenbei auch mal geguckt, was ich eigentlich für Spielzeug von Masters of the Universe hatte.
Ja.
Scheiße, erschreckend viel. Also viel habe ich später auch von meinem Cousin gekriegt, als der zu alt dafür geworden ist. Aber leck mir die Füße, ey.
Ich muss damals sagen,
Namen. Ja. Stinkor, ja, Grisslor, Fistor.
Fistor ist super. Ram-Man. Ja, komm, Evil-Lin.
Und ne? Mantenna.
Beastman. Mantenna, ja.
Da denke ich an einen anderen Nungenherren.
Ja, also die, da sagen wir mal so, die haben natürlich... Ja, die haben natürlich keine Preise bekommen, Bassoff. Keine Preise für Stratos. Stratos, nicht vergessen. Das ist Stratos, nicht vergessen. Ich glaube, Streakor hieß das Pferd, meine ich, was ich traumatisch nicht bekommen, bis heute nicht bekommen habe.
Ich habe auch gerade mal festgestellt, ich hatte viel mehr Skeletor-Figuren als He-Man.
Da bin ich mir nicht, ich hatte auf jeden Fall Mosman, das weiß ich noch. Ich meine, ich hatte aber mehr von den Guten als von. Ich hatte auch Mechaneck.
Nee, da hatte ich noch relativ ausgeglichen. Oh, aber ich meine jetzt wirklich, He-Man hatte ich zwei, also den ganz klassischen. Also da hatte ich also Skeletor und He-Man, die gab es in so einem Doppelpack. Da war auch bei He-Man nicht nur das Schwert, da war auch Schild und Axt dabei. Und dann hatte ich die beiden noch mit einer Battle Damage Armor, wo du draufgehauen hast, dann hatte die immer mehr Macken drin. Und Skeletor hatte ich noch mit so einem Drachen auf dem Rücken, da konntest du Wasser reinfüllen, der hat das dann so rausgesprüht.
Ja, ja, genau. Genau. Und Stinko hat ja diesen, da war ja auch irgendwie so ein Parfümstoff drin.
Aber
so,
der hat nie gestunken.
Hat nie gestunken, ja. Ich glaube, das haben wir uns alles nur eingeredet. Das hieß es immer, aber der hat nie gestunken. Dann gab es noch Merman, ne? Merman.
Das war Stinkor.
Ja, das war eigentlich Stinkor, genau. Und Triclops fand ich immer super, der war ein bisschen kreativ was anderes. Und, wie heißt der denn mit dem Stahlgebiss?
Der war super. Dieser Cyborg, der auch eine Knarre als Arm hatte.
Genau. Oh, der hatte nämlich eine ganz krasse Hintergrundgeschichte in den Europa-Hörspielen, dass das ein Guter gewesen ist und der ist dann irgendwie verletzt worden und dann hat Skeletor ihn gefunden, verletzt und hat ihm quasi einen Chip in den Kopf eingesetzt und seinen Arm und seinen Kiefer gegen elektronische Geräte ersetzt und hat ihn somit zu einem Kämpfer des Bösen quasi gezwungen gesetzt. Ja. Und das war schon eine krasse, ich weiß noch, das ist echt hängen geblieben. Das war echt noch so eine krasse.
Das war zwar simpel, aber eine gut durchdachte Welt.
Ja, hier, total.
Ich habe hier gerade gesehen, ganz oben einer, den ich geliebt habe. Da erinnere ich mich sogar noch, wie ich den bekommen habe. Dragstor.
Stimmt, ja.
Mit dem Rad im Bauch. Und da konntest du dann wie bei so einem, die Jüngeren werden es dann eher kennen von sowas wie Beyblade, hast du dann diesen Plastikstreifen durchgezogen und dann ist der konntest du den durch die Wohnung fetzen lassen. Das Ding war geil. Extendor hatte ich auch, den konntest du auseinanderziehen. Ich hatte so zwei, die waren Meteoriten. Ich hatte King Hiss.
King Hiss war.
Triclops. He-Man, Adam hatte ich. Fistor, Roboto.
Roboto, ja, Roboto, stimmt.
Many Faces habe ich geliebt.
Many Faces, ja.
Mac-Neck hatte ich auch, Webstore, oh Gott, ich habe hier gerade die Liste offen. Und
geh mal, sag mal noch von den Bösen ein paar Namen.
Von den Bösen, ich hatte noch Cyclone, Buzz of Ram-Man, Too Bad. Hatte ich Mensch, auch,
wie hieß denn der, den ich meine mit dem?
Trapjaw.
Trapjaw war es, genau. Trapjaw, ja.
Genau, und das Pferd war, bei den Bösen war es Nightstalker.
Oh, ja. Ja, da waren, die hatten ja auch immer ihre Pendants dazu, ne?
Natürlich, also, und es war einfach nur umlackiert.
Ja, Battle Cat und Pantor, ne? Ja, aber was ich danach nicht gemocht hatte, war dieser neue He-Man, ne? Es gab ja dann dieses, ne?
Oh, He-Man in Space.
Ja, das war furchtbar. Da war das Spielzeug, er war so schmächtig und das Schwert sah scheiße aus.
Hatte ich aber auch.
Ja, ich nicht. Nee, hatte ich nicht. Da war ich schon beim ersten Comic, da habe ich noch das erste Comic gelesen, da war ich total traumatisiert als kleiner Bub, weil ich gedacht habe, ey, ich will meine Welt so, wie ich sie mochte, mit Eternia und den einen, und jetzt plötzlich ist der entführt und hängt irgendwo anders rum und ich mochte weder die Guten noch die Bösen, bis auf Skeletor halt, und dann diese neuen Figuren, die waren alle so schmächtig.
Ja, es war allerdings
Billo so. Billo-Schwert und so. Nee.
Es war auch nicht schlechter verarbeitet als das Original, es war wenigstens hart. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte das Spielzeug, bevor die Serie kam, und das weiß ich noch so genau, weil das war so eine Zeit, da habe ich, glaube, das war eins mit der ersten Weihnachtsgeschenke, was ich vor Weihnachten gefunden habe.
Ah, okay.
Und da lag das unter dem Bett meiner Eltern im Schlafzimmer, das weiß ich noch. Und das habe ich mir dann immer, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, habe ich mir das angeguckt. Das war auch das Einzige, was ich von dem neuen He-Man hatte, weil dann kam die Serie raus und ja, es war schon irgendwie nett, aber da war der Hype dann auch so langsam raus. Also ich mochte meine alten lieber. Ich hatte ja auch Battle Cat, das Ding habe ich geliebt,
ja, natürlich,
ohne
klar.
Ende.
Ja, und natürlich die Hörspiele, ne? die klassischen gelben Kassetten von Europa, das war super. Ich kann mich noch erinnern, die waren ja auch manchmal bei den Figuren bei, ne? die Kassetten, und ich kann mich, da gab es ja diese Sternenstaub, das war ja diese Nullnummer, die gemacht haben, wo es dann diesen Jungen gab, der plötzlich in Eternia aufgewacht ist und dann so mit denen das Abenteuer bestritten hat und dann am Ende zu Hause bei sich im Bett aufgewacht ist und dann diesen tollen, das war Martin hieß er, genau, und dann gab es so dieses, ah, oh, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt kann ich nie wieder zurück, aber natürlich, Martin. Du kannst immer wieder nach Eternia zurück. In deiner Fantasie, weißt du.
Das war ja,
ein
genau,
bisschen cheesy.
Genau, ja, ja. Auch diese Moral in der Geschichte wurde denen ja damals auch aufgedrückt vom Sender.
Ja, aber da kann ich dann, das ist tatsächlich, ich sag heute manchmal noch, ich hätte auch immer gern so ein Orko noch am Ende von jeder Folge, der sagt, was er gelernt hat. Weißt du? Heute haben wir etwa viel über Freundschaft gelernt, ne? Wenn der und der das und das gemacht hätte, ne? Da hat man ja später viel gemacht hier. Das war ja so wie hier, kennst du noch Captain Planet? Weißt du? Ja,
natürlich.
Ne? Ja, ja, Mask. Ja, oder die Umweltschutzpredigt und so dann am Ende. Ja, das zu der Zeit
war das. Das gehörte halt so, in den, ne? 80ern dazu. Das gab es, glaube ich, sogar bei Saber Rider, glaube ich.
Ja, nee, da weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall war das ja halt so ein bisschen, dass du noch so eine Botschaft halt vermittelt bekommen hast.
Ja, also anders hast du ja teilweise Sachen, bei denen auch nur angedeutete Gewalt dabei war. Also diese Action hast du ja nie sonst durchs amerikanische Fernsehen gekriegt.
Ja, es war halt so ein bisschen, am Ende wäre es gut, wenn sie dafür eine extra Figur gehabt hatten. Weißt du, Captain Exposition.
Nein, das wäre dann Expositor.
Expositor, ja. Oder, weiß ich nicht, Captain Offensichtlich. Er sagt immer das Offensichtliche am Ende einer Folge. Ja, nee, das ist super. Ach, das war toll. Aber wie gesagt, also für mich ist immer noch die beste Umsetzung bisher die Masters of the Universe, He-Man und die Masters of the Universe Zeichentrickserie 2002, 2003.
Definitiv.
Die ist bisher so in diesem Kanon das Beste.
Ansonsten, es gibt aber auch sehr coole Comics, die auch mal auf die Ursprungsidee eingehen, dass er im Endeffekt gar nicht der Sohn vom König ist. Mhm. Oder was auch eigentlich Teil der Zeichentrickserie war, aber nie angesprochen wurde, dass das Schwert von Skeletor und Seins eigentlich zwei Hälften eines Schwertes sind.
Genau, das hast du ja in der 2002er Zeichentrickserie, da ist ja auch noch einiges dann erzählt worden hier über König Grayskull und so, und es ist auch, wie du vorhin gesagt hast, Adam ein Teenager, der deutlich schmächtiger war, und He-Man dann deutlich, also man hat da auch wirklich optische Unterschiede gravierender Art gesehen, dasselbe und nicht so, wie es in der alten Filmation-Serie war, wo es wirklich war, eigentlich hätte er sich auch nur umziehen müssen, weißt du?
Ja, es hätte noch eine Telefonzelle gefehlt, wo sich das Hemd drin aufreißt.
Tja, ach, trotzdem, ich mag den Film, ganz ehrlich, ist ein
Schicksal. Er hat seinen Trash-Charme.
Er hat seinen Trash-Charme, er ist unterhaltsam, wir haben einen tollen Frank Langella auf jeden Fall und auch ein paar Einblicke in das, was hätte werden können, wenn man vernünftig viel Budget gehabt hätte oder ein bisschen später mehr Geld und mehr Zeit.
Ja, vor allem
und,
Zeit, ja.
Ja, das hat alles, obwohl sie das wohl anscheinend ja hatten, aber die Umsetzung, naja.
Den wurden doch mittendrin gesagt, jetzt dreht ihr nicht mehr weiter.
Ja, deshalb so lange Pausen. Ich glaube, diese 2 Jahre sind ja auch irgendwie mit endlos langen Pausen und so, also.
Schauspieler sind plötzlich, haben sich verändert.
Ja, das ist super, komplette Geschlechtsumwandlung gemacht oder so in der Zeit. Also, nein, also es war da viel Zeit und viele Probleme. die hatten. Aber nichtsdestotrotz einfach ein kleines, schönes Juwel, das uns ein bisschen Zeit auf Eternia gebracht hat. Ja, Raphael, ich glaube, da wären wir auch eigentlich durch mit, oder? Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Nee, ich hoffe einfach nur, dass der Film endlich mal umgesetzt wird, weil ich wäre echt auf eine Umsetzung gespannt. Jetzt ist mich auch genug Zeit vergangen, anstatt dass dann immer noch reingehackt wird. Es sei denn, die Serie schlägt jetzt gut an, obwohl das ist dann vielleicht eine Möglichkeit, dass es dann wirklich ein Argument gibt, worum das jetzt mal losgetreten werden muss. Aber dann auch wirklich ein He-Man-Film, der sich mehr an Erwachsene richtet, weil das haben sie bei Netflix ja auch geblickt. Das zieht viele Ältere rein. Ja. Dann könnten sie auch einen härteren He-Man bringen, so richtig schön und bitte keinen Kinderfilm. Für die Kindergeschichte können sie die Serien machen auf Netflix. Die kann man sich auch als Erwachsener angucken, aber wenn der Film kommt, wünsche ich mir den mit einer gewissen Härte, dass der auch wirklich die Leute anspricht, die damals damit gespielt haben.
Das ist auch die Zielgruppe. Das sind wir. Also wir sind die Zielgruppe. Also
endlich mal.
Wir sind da die Zielgruppe. Weil das ist bei vielen dieser Sachen, die wir im Moment so aus den 80ern erleben, ja, wo das ist ja ne, so, wie nennt sich das, Young Adult und das alles. Da sind wir, glaube ich, bei vielen. Und ich glaube, bei He-Man, ich glaube, im Moment ist das für so die jungen Kids von heute, glaube ich, kein großes Thema. Masters of the Universe. Weißt du, das sind dann so Typen wie wir, die so Anfang, Mitte 20 sind. Ne? Anfang, mehr. die damit was anfangen können. Für uns ist es gemacht. Und ihr dürft nicht vergessen, liebe Produzenten, wir haben jetzt mittlerweile Geld. Nein, nicht viel, aber zumindest ein bisschen.
Ja, wir sind eine kaufkräftige Schicht. Wir können Geld. Wir, solche Deppen wie wir, zahlen Geld für diese arschteuren Vintage-Figuren. Okay, ich mach's nicht, aber ich kenne Leute, die dafür Geld ausgeben. Und da kostet so eine Figur schon mal 40, 50. Also,
ja, und allein wir haben diese Woche den DVD- bzw. Blu-ray-Verkauf dieser Disc noch mal deutlich befeuert, auch wenn meine nicht da ist. Das sind wahrscheinlich Ausschläge bei denen
gewesen. Ja, also da haben jetzt zwei verkauft. Da sind, ist es um 50% gestiegen.
Ja, wahrscheinlich hieß es, Canon kann wieder aufmachen, wir sind endlich in den schwarzen Zahlen mit dem Film. Das Geld hat noch gefehlt.
Da ist jetzt, um uns auf unser Thema von deinem Geburtstag zurückzugreifen, da ist auch eine Janine aufgestanden und hat gesagt, wir haben einen!
Ganz genau. Und in dem Sinne sagen wir mal, wir verabschieden uns mal. Gute Reise. Wir sagen nicht auf Wiedersehen, sondern gute Reise. Macht's gut. Bis dahin und tschüss. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.